Neues Jahr, neue B-Side. Wir begrüßen euch mit einem Rückblick auf das letzte Spielejahr und besprechen, welche Titel uns am stärksten im Gedächtnis geblieben sind. Und weil es sich anbietet, riskieren wir gleichzeitig einen Blick in die Zukunft und schauen, was die kommenden Monate in Sachen Gaming zu bieten haben. Als Rausschmeißer gibt es noch eine umfangreiche Diskussion rund um Cyberpunk, Crunch und Hype. Viel Spaß mit ABXO B-Side. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von ABXO B-Side im neuen Jahr 2021. Wir sind angekommen und wir, das bin ich, Ilias Alawi, hallo, und natürlich Sebastian. Hallo Basti.
Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum unregelmäßigsten Games-Podcast der Welt.
Ja, aber ist ja nicht schlimm.
Nö, ist noch nicht schlimm. Haben wir uns ja als Ziel gesetzt, immer wenn wir Lust und Zeit und überhaupt haben, machen wir es, und jetzt haben wir Lust und Zeit. Hat halt nur ein bisschen länger gedauert, passiert manchmal.
Ich glaube, das Beste, was einem passieren kann, ist, dass Zuhörerinnen und Zuhörer dir immer noch schreiben, ey, wann kommt denn wieder ein neuer Podcast? Und solange das passiert,
kann man sich auch noch ein bisschen weiter ausruhen.
Nee, solange das passiert, haben wir immer wieder einen Grund, den zu machen. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, dass immer noch Leute, obwohl wir so regelmäßig sind, darauf wollte ich eigentlich hinaus, immer noch Lust haben, denen zu hören, weil es kann ja sein, dass gut und gerne mal die Leute einfach die Lust verlieren. Aber dem ist nicht so, und da wollte ich aber nur mal sagen, danke. Cool, dass ihr darauf Bock habt und immer noch ab und zu mal schreibt, dass ihr uns hören wollt.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wir hören's und wir sehen's und wir lesen's und wir reagieren auch in der Regel, außer wenn wir selber noch nicht genau wissen, wann das nächste Mal der Podcast kommt. Aber ja, freut mich auch jedes Mal, und ich verdrücke jedes Mal eine kleine Träne, weil ich mir denke, und wir sind so unregelmäßig. Aber so ist es. So haben wir gesagt, machen wir es, und ich finde es auch gut. Jetzt hat man zumindest auch wieder was zu bereden. Alter, es ist fast das ganze Jahr vorbeigegangen. Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr, glaube ich, war jetzt kein Podcast ungefähr. Das letzte Mal war Last of Us 2. Oder?
Oh, stimmt. Ja, Last of Us 2. Ich erinnere mich, dass wir auch über Final Fantasy Remake gesprochen haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das derselbe Podcast war.
Nee, wir hatten zwei. Also ich glaube, seit unserer Umstellung, wo wir gesagt haben, wir machen unregelmäßig einen Podcast, wir haben Wort gehalten, wir hatten zwei Podcasts seitdem. Ja, das war einmal irgendwann nach Final Fantasy 7 und einmal nach Last of Us.
Stimmt, Last of Us, ja, das war eine große Nummer. Alter, das fühlt sich auch an, als ob das mindestens zwei Jahre wieder zurückliegt.
Ja, es ist ein Stück, ist ein Stück. Vor allen Dingen, wir haben halt einfach mal die komplette neue Konsolengeneration verschlafen. Also wir haben zu dem Zeitpunkt nichts gemacht, obwohl das eigentlich ein guter Anlass gewesen wäre. Aber ich kann auch für mich sagen, es war auch eine sehr stressige Zeit. Deshalb habe ich da auch irgendwie nicht so richtig die Zeit und Muße gefunden.
Ja, aber das ist tatsächlich mal ein gutes Stichwort, weil was haben wir hier eigentlich vor? Wir werden zum einen natürlich das Jahr so rekapitulieren an Spielen, die uns persönlich so im Gedächtnis geblieben sind. Wir werden jetzt nicht nochmal das ganze Jahr ausfahren, sondern uns auf die Spiele konzentrieren, auf die wir, über die wir reden wollen. Das sind in meinem Fall vielleicht, keine Ahnung, 2 bis 3 oder so, die mir halt wirklich viel bedeuten. Und gleichzeitig wollen wir auch die Brücke schlagen und schauen, ey, was erwartet uns dieses Jahr noch so? Und so einen kleinen Mix einfach machen aus Spielen, die wir gespielt haben, und Spiele, auf die wir uns freuen. Und das wollen wir jetzt so die nächsten paar Minuten mal ausformulieren. Und deswegen PlayStation 5 und Xbox Series X war das, oder?
Oder
ich weiß immer noch nicht.
Ja, Xbox Series. Also wir haben uns bei
Game 2. Ja, das One haben sie gestrichen.
Genau, aber halt auch diesen Nachklapp, den machen wir zum Beispiel bei Game 2, glaube ich, auch gar nicht mehr. Oder schreiben wir S und X. Es war auf jeden Fall eine ewig lange Diskussion, wie wir das in die Bauchbinden reinschreiben, so wie man die Spiele betitelt, weil das halt so eine ungelenke Bezeichnung ist. Aber ja, Xbox Series, das passt schon.
Hey, ich würde da ganz gerne anfangen. Ich weiß tatsächlich nicht mal, hast du eine neue Konsole dir gekauft?
Ey, das war ganz witzig. Ich habe bei der Arbeit halt krass drum gebettelt, dass ich Demon's Souls machen darf für die Sendung, weil ich halt eben keine PlayStation 5 vorbestellen konnte. Also ich habe es nicht geschafft. Ich habe mich irgendwie zu dem Zeitpunkt, als das Release-Datum angekündigt wurde von der PlayStation 5, wurde ja quasi direkt am Abend danach die Vorbesteller freigeschaltet. Also, dass du halt vorbestellen konntest. Habe ich komplett verschlafen, habe ich nicht mitbekommen. Und dann gab es noch mal einen Tag, wo das auch mit ein bisschen Vorankündigung freigeschaltet wurde. Und ich habe es versucht, habe mich dann aber nach 15 Minuten, die ich irgendwie verzweifelt auf den Reload-Button gedrückt habe, auch irgendwie so ein bisschen selbst reflektiert und gedacht, Alter, was mache ich denn hier eigentlich? Irgendwie habe ich, keine Ahnung, irgendwie hat sich das falsch angefühlt. Und da dachte ich so, nee, pass auf, ich mache mich jetzt hier nicht kaputt. Ich gucke, dass ich das irgendwie über Game 2, das ist ja der Vorteil, wenn man für ein Games-Medium arbeitet, dass man da vielleicht schon mal an eine Konsole rankommt, obwohl man selber keine hat. Und dachte mir so, ey, dabei belasse ich's. Und deshalb habe ich so sehr um Demon's Souls gekämpft, dass ich den Test machen darf, weil ich davor auch so ein paar Spiele gemacht habe. So von wegen Take One for the Team, Crusader Kings 3 und Baldur's Gate 3, was so nicht meine Spiele sind. Also nicht, dass es schlechte Spiele sind, ist einfach nur nicht mein Style. Und dachte so, ey, jetzt habe ich es mir aber auch verdient, mal wieder so einen richtig schönen Kracher zu spielen. Und war dann ganz happy, dass ich das auch bekommen habe. Also Colin hat mir gesagt, ja klar, kannst du machen. Kriegst eine PS5 dann aus der Redaktion und kannst dir das genüsslich reinfahren. Und irgendwann war ich in der Redaktion und das kommt ja nicht mehr so oft vor, gerade in der Corona-Zeit leider. Aber interessanterweise war Markus da, mein Arbeitskollege. Und ich habe ihm irgendwie einfach so aus dem Gespräch heraus gesagt, wie doll ich mich freue, dass ich halt Demon's Souls für Game 2 machen darf. Und er guckt mich so ratlos an und so, was? Du hast keine Konsole bekommen? Ich so, nee, habe ich nicht. Habe ich vielleicht nicht so erzählt, aber ich habe keine Konsole bekommen. Und da meinte er so, ja, hättest du mir das gleich gesagt, so gar kein Problem. Ich habe eine zweite Konsole. Weil er hatte irgendwie das Glück, dass er war irgendwie beim GameStop und hat sich das im Laden vorbestellt, weil er da dachte, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er eine kriegt. Und so war es dann auch. Aber gleichzeitig, als er in der Schlange beim GameStop stand, hat seine Freundin halt online auch noch mal eine vorbestellt. Und so lief es dann, dass er halt quasi zwei gleichzeitig hatte. Und die eine habe ich mir jetzt genommen. Und deshalb habe ich seit Start tatsächlich einen Tag verspätet eine PlayStation 5 hier stehen. Ja, also lange ausgeholt.
Was war das denn für eine Odyssee?
Ja, ey, aber manche andere, also gerade hier bei uns bei Game 2, haben sich viele Leute eine PS5 vorbestellt, aber bei einigen kam es auch nicht an. Das war stellenweise viel dramatischer als bei mir. Trant war, glaube ich, stellenweise den Tränen nah am Release-Tag, weil er seine Konsole nicht von einem Elektronikriesen, den ich jetzt hier gerade nicht nennen will, nicht bekommen hat. Das war traurig zu sehen. Da hatte ich noch Glück. Also ich habe mich weder um die Vorbestellung bemüht, noch irgendwie war ich krass kaputt, weil ich die nicht bekommen habe, weil ich ja über Game 2 wenigstens spielen konnte. Aber ich habe dann trotzdem eine gekriegt. Deshalb war es bei mir eigentlich alles okay.
Wie sieht's denn bei dir aus? Lustigerweise, mir ging's fast ähnlich, bis auf die Tatsache, dass ich mich halt überhaupt nicht bemüht habe um eine PS5. Also mir war es halt wirklich auch egal so ein bisschen. Weil der einzige richtige Grund war ja Demon's Souls und ich fand das schon cool. Es sieht einfach Hammer aus und ich habe es halt ein bisschen in der Redaktion gespielt zur Vorbereitung, weil wir auch auf dem Sender halt die Konsole vorgestellt haben und ich da dabei sein durfte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mir das noch nicht so viel wiedergegeben hat, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will mir jetzt die Konsole holen und ich werde jetzt alles dafür tun. Das war mir dann immer noch ein bisschen zu wenig hier. Und deswegen habe ich mich da nicht großartig drum bemüht. Ich habe mir gedacht, ey, wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, dann werde ich mir die holen. Aber ich habe jetzt nicht bei GameStop angerufen, ich habe mir keine bestellt oder so. Und irgendwann kam halt Wirt und meinte, ey, ich habe eine zweite Konsole, willst du die haben? Und dann meinte ich, ja gut, dann habe ich gemeint, ja, warte mal bitte einen Tag, weil ich erstmal schauen wollte, ey, kriege ich meine PS4 Pro noch vernünftig weg? Weil wenn ja, dann hat mich die Konsole effektiv halt 200 € oder so gekostet und das war dann für mich wieder okay. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen, ich habe relativ schnell über eBay Kleinanzeigen dann meine PS4 Pro, meine Geliebte, die halt echt nicht laut war und so, ich habe sie echt gemocht. Und die habe ich dann einfach abgegeben. Dann habe ich mir die PS5 von Wirt, der genau das Gleiche gemacht hat wie Markus. Der hat sich eine bestellt. Bei ihm war das noch krasser. Der hat sich so echauffiert darüber, dass er seine bestellte PS5 nicht bekommen hat, dass er in diversen Sendungen bei uns sich lauthals darüber beschwert hat, dass irgendwann ein Zuschauer sich bei ihm gemeldet hat und meinte, ey, ich habe mir auch zwei Konsolen geholt, willst du eine haben? Ich schick sie dir und du kannst mir dann per PayPal den Kram bezahlen. Und so hat er halt seine Konsole verfrüht bekommen und irgendwann ist halt seine Bestellung angekommen. Und die habe ich dann bekommen. Er meinte, ja, ich habe noch eine über, willst du die haben? Und dann habe ich jetzt eine PS5, aber ich muss halt auch zugeben, ich habe jetzt Astros Playroom heißt das. Das finde ich einfach so geil. Es ist ein so unfassbar gutes Spiel.
Auf jeden.
Das habe ich, das habe ich fast zu 100% durchgespielt und seitdem liegt die PS5 da. Und ich habe nichts mit ihr gemacht seitdem. Also ich habe auch, Demon's Souls ist mir auch mit 70, 80 Euro ist mir das auch ein bisschen zu teuer. Will mir das gerade auch nicht holen. Ich habe auch ehrlich gesagt auch keinen Bock gerade so ein 100-Stunden-Spiel mir zu geben.
Naja, das kann 100-Stunden-Spiel in 20, 30, was ist.
Ja, ich glaube, ja, keine Ahnung. Ich, bei den Souls-Sachen, dann will ich immer alles und dann bin ich halt auch ein bisschen schlecht und dann dauert es ein bisschen länger vielleicht. Aber ja, ich habe gerade auch keine Lust auf so ein großes Spiel und das ist es dann einfach für mich. Deswegen liegt es einfach für mich da. Oh, ich finde es ein bisschen schade. Aber ich kenne auch andere, die halt voll das komplett ausreizen und Valhalla drauf spielen, also das neue Assassin's Creed und hast du nicht gesehen. Ist das bei dir auch so, dass du halt die Konsole halt auch Bock hast, sie zu nutzen, da du jetzt auch neue Hardware da hast?
Ja, also sie ist schon in Benutzung, aber ja, das war auch tatsächlich der Grund. Also abgesehen davon, dass ich halt das Gefühl hatte, ich lasse mich vor diesen Hype-Karren spannen, weshalb ich dann nachher gesagt habe, ey, ich sitze jetzt hier nicht noch 2 Stunden und drücke auf F5, sondern lass es gut sein und bestell mir die Konsole nicht vor. Und einer der Gründe ist aber auch, dass halt einfach, muss man ja mal sagen, auf den Konsolen noch nicht so viel los ist. Also auf der PS5 zumindest ein bisschen was, auf der Xbox Series Fragezeichen, da ist halt einfach nichts, weshalb sich das jetzt wirklich lohnt, sag ich mal, um ein Spiel mit neuer Grafik oder auf technischer Sicht irgendwie neu zu erleben. Das gibt's da halt einfach noch nicht. Und deshalb hat sich das für mich jetzt auch noch nicht so krass gelohnt. Aber ich muss sagen, es macht halt schon Spaß und ich benutze sie auch sehr gerne. Aber ich spiele auch gerade eigentlich PlayStation 3 Sachen auf dieser PS5, die sich PlayStation 4 Sachen auf der PlayStation 5, die sich aber gar nicht so, ja, die sich halt eigentlich auf der Hardware nicht lohnen. Also ich habe Demon's Souls gespielt, ich habe Astros Playroom gespielt und danach war es eigentlich mit Next-Gen-Spielen auch erstmal erledigt, tatsächlich.
Okay, dann lass uns über Astros Playroom mal kurz sprechen.
Ja.
Ey,
ja.
Das ist ohne Scheiß. Also das hat mich ja so ein bisschen kalt erwischt. Also man hat immer wieder mal so gelesen von Leuten, die sich die Konsole schon vorab sich in aller Ausführlichkeit anschauen konnten. Darunter zählte ich nicht. Ich habe mir immer nur Eindrücke durchgelesen, die meinten, ey, das ist ein geiles Spiel, guckt euch das mal an. Und irgendwann hatten wir das dann halt da in der Redaktion und ich habe das Spiel das erste Mal habe ich live gespielt, also auch auf Sendung. Und das hat mich komplett kalt erwischt. Also wie sie den neuen Controller verarbeitet haben, den DualSense mit dem Spiel, das war, also ich hatte selten so viel Spaß mit einem Jump'n'Run. Das war für mich nicht fast Mario-Qualität, das war für mich Mario-Qualität.
Okay, krass. Gerade du als Nintendo-Fan, das zu sagen, ist natürlich die absolute Krönung, ey.
Ja, es hat, also vor allem hat das für mich so zwei Konzepte schön verbunden. Zum einen ist es halt Jump'n'Run und zum anderen so ein bisschen dieses Erkundungsding. Natürlich ist das immer noch eine Tech-Demo und es ist nicht so ausführlich, aber da steckt so viel Liebe zum Detail drin und jedes Mal, wenn du halt was Neues entdeckst, so einen kleinen Raum oder hast du nicht gesehen, das ist mit so viel Liebe aufgearbeitet, dass du immer Bock hast, weiter alles zu entdecken und die Level zu 100% durchzuspielen. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass sich das auch noch geil spielt, also dass das nicht einfach nur ein normales Jump'n'Run ist, sondern einzelne Mechaniken halt so verbaut wurden, dass sie halt mit dem Controller einen Mehrwert ergeben und das hattest du seit Ewigkeiten nicht mehr, dass du halt ein bisschen Innovation hast. Das hast du das letzte Mal in der Form mit der Wiimote gehabt auf der Wii, dass sich das alles so ein bisschen anders gespielt hat. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich, dass ich einfach keine 100% neue, aber eine frische Spielerfahrung bekommen habe, es hat echt Bock gemacht. Ich habe mich richtig darüber gefreut.
Nee, stimmt. Also das ist eh so eine Sache von dieser Konsolengeneration und jetzt im Speziellen bezogen auf die PS5, dass ich finde, dass dieser technische, grafische Schritt gar nicht so groß ist. Also ja, klar, Demon's Souls sieht fantastisch aus und da sind das Bild läuft über vor Details und flirrenden Partikeln und hast du nicht gesehen. Also es sieht schon fantastisch aus. Aber ich finde, der Sprung, gerade wenn du jetzt so ein Last of Us Part 2 oder sowas nimmst, ist halt nicht so krass. Also ne, das ist nicht so wie der Sprung von PlayStation 1 zu PlayStation 2 zu PlayStation 3. Da hat sich einfach nicht mehr so viel getan. Ich finde, das Besondere an der aktuellen Konsolengeneration ist, bei der PS5 auf jeden Fall der Controller, zu dem komme ich gleich noch, aber halt auch sowas wie die Benutzerfreundlichkeit, dass du halt Dinge schnell laden kannst oder du mehrere Apps gleichzeitig aufhaben kannst, schnell zwischen denen wechseln kannst, dir im Menü, keine Ahnung, den Trophy-Fortschritt anzeigen lassen kannst. Das sind eher so Service-Dinger, die mir eine PS5 jetzt noch viel angenehmer machen, aber das sind halt eher so die kleineren Sachen. Und was du jetzt schon angesprochen hast, bei Astros Playroom kommt halt dieser Controller so mega gut zur Geltung. Das haben sie wirklich fantastisch gemacht. Weil eigentlich ist es ein bisschen witzig, weil das Spiel ist ja eine krasse Selbstbeweihräucherung. Also da wird ja einfach die Marke PlayStation so hart abgefeiert, dass es dir eigentlich auch schon unangenehm sein könnte. Aber die haben es halt so schön verpackt, dass du das halt frisst. Also du bist happy und feierst es. Du feierst, wenn da irgendwie ein kleines Easter Egg von Last of Us oder Bloodborne oder Horizon Zero Dawn auftaucht. Du feierst es, wenn du irgendwelche Konsolengerätschaften in deinem Hub-Space sammeln kannst. Also es ist so gut verpackt, dass du das halt wirklich gerne machst. Und ja, es ist auch eine technische Demo, aber mich hat's überrascht, wie viel Fleisch diese Tech-Demo eigentlich hat, weil du spielst ja schon, gerade wenn du das komplettieren willst, natürlich habe ich Platin, spielst du ja schon so deine 5 Stunden oder so. Und das finde ich für so ein vorinstalliertes Spiel echt gut. Ich war richtig überrascht. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Level-Ding, weißt du, das so vorinstalliert ist, aber das ist ja schon, ich würde das ein vollwertiges Spiel nennen, trotz alledem. Mhm. Und das hat mich richtig überrascht. Und ja, der richtige Star ist auf jeden Fall, was sie aus dem Controller rausgeholt haben, dass du, wenn du auf Eisflächen gehst, hast du sogar mit dem Controller, ich bin mir immer noch nicht so richtig sicher, wie sie das hinkriegen, aber du hast über den Controller das Gefühl dafür, dass du auf Eis rutschst. Das machen sie durch Sounds, die über den Speaker des Controllers nochmal zu dir rübergeworfen werden, aber auch durch so eine konstante Vibration, die so ganz leicht ist. Das fühlt sich dann irgendwie an, als würdest du auf Eis rumrutschen. Oder wenn du so eine Gatling-Gun bekommst, dass halt auch wirklich der Controller bei jedem Schuss stark vibriert. Oder wenn du einen Bogen hast und du ihn anspannst über die, das finde ich nämlich das krasseste Feature, über die Schultertasten, die ja dann, wie heißt denn das Feature überhaupt? Adaptive Trigger oder so?
Adaptive Trigger, ja.
Genau. Dass du halt wirklich den Widerstand der Sehne in deinem Zeigefinger spürst und dann gleichzeitig auch noch so ein bisschen die Vibration von der Sehne hast. Es ist einfach, es ist halt ziemlich genial, muss man auch sagen. Ich finde, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So.
Ja. Ich glaube, so der Schlüssel zu dem Ganzen war zum einen, dass das nicht plump irgendwie wirkt. Mhm. Also diese ganze Beweihräucherung, die du meintest. Also du hast, ich kaufe den ab, dass dahinter Leute standen, die halt auch wirklich diese Marke lieben. Und das merkst du, also keine Ahnung, der letzte Boss zum Beispiel, der finale Boss, wo halt so die Bildratio sich auch ändert, ohne zu viel zu verraten, aber das ist so eine schöne Hommage gewesen. Ich fand das der Hammer, diese ganzen Features für den Controller, die sind natürlich auch, wie schon erwähnt, geil, aber was mir aufgefallen ist, mich hat das so begeistert, dass ich das Stunden am Stück gespielt habe. Mhm. Und meine Hände sind richtig müde geworden irgendwann.
Stimmt, ja.
Die haben irgendwann richtig wehgetan, wo ich dann die Dinger, glücklicherweise kannst du das auch ausschalten, was für mich auch absolute Voraussetzung ist, gerade für Leute, denen Inklusion wichtig ist. Mhm. Aber ich finde das interessant. Vor allem mit dem Blick auf die Zukunft. Ich gehe davon aus, dass alle First-Party-Spiele auf diese Features zurückgreifen werden. Und dann die Vorstellung, kannst du die dann komplett ausschalten oder kannst du sie zum Teil ausschalten? Das sind alles so Sachen, die mich mega interessiert haben, wo ich ein bisschen recherchieren wollte, aber nichts gefunden habe. Werde ich auf jeden Fall bin ich super gespannt drauf zu sehen, wie sie das zukünftig umsetzen und wie sie das handhaben, weil, wie gesagt, ich musste halt irgendwann den Controller halt zur Seite legen, weil ich nicht mehr weiterspielen konnte.
Das finde ich krass. Also ich dachte mir auch so, gerade weil du ja wirklich jeden Schritt über die Vibration merkst, das war mir auch irgendwann ein bisschen too much. Und dann habe ich halt eine Pause eingelegt und dann irgendwann weitergespielt und war alles wieder cool. Also das kann ich verstehen. Da tat mir jetzt nicht, die Finger tat mir nicht weh in dem Sinne, aber ich hatte so ein Taubheitsgefühl irgendwann. So ganz seltsam. Und da muss man aber auch sagen, das ist, glaube ich, generell auch ein Thema für diese Konsolengeneration, dass so diese ganze Inklusion noch viel stärker vorangetrieben wird. Dass du die Konsole einschaltest zum ersten Mal und dann direkt mit so einer synthetischen Stimme empfangen wirst oder die zumindest direkt aktivieren kannst, um dich quasi, wenn du blind bist oder einen gewissen Grad an Sehbehinderung hast, dann durch die Menüs navigieren kannst. Das scheint einfach ein großes Thema zu sein. Ist bei der Xbox genauso. Und das ist halt auch schon ein schönes Zeichen, finde ich, wenn bei so einer neuen Konsolengeneration da auch einfach super inklusiv gedacht wird und halt dann bei Astros Playroom dann auch so kleine Details feinjustiert werden können, wie halt die Steuerung, die dann nochmal angepasst werden kann. Ja, ist ein schönes Zeichen, auf jeden Fall.
Your turn, Nintendo.
Oh ja, stimmt. Da muss noch ein bisschen nachgelegt werden.
So, Basti, jetzt mach mir mal Bock auf Demon's Souls. Ich bin halt überhaupt nicht gehypt. Ich sehe, dass es geil ist. Ich hab's gespielt. Ich find's geil, aber ich will's gerade noch nicht spielen. Change my mind.
Ja, ist halt ganz spannend, weil als wir uns so mitten in ABXO befunden haben, hast du ja eigentlich mal fast alle Souls-Teile nachgeholt, weil du, glaube ich, durch Bloodborne so angefixt wurdest, gell? Mhm. Und da war ja auch Demon's Souls dabei. Ich weiß, dass du es gespielt hast, als ich bei dir war, aber ich weiß auch, dass du es nie durchgespielt hast, dass du halt.
Doch. Ich habe es irgendwann auf der PS3 durchgespielt.
Holy shit. Oh, okay.
Das habe ich noch nachgeholt.
Nice, okay.
Aber ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe, warum ich es nicht nochmal spielen möchte, weil ich habe gesehen, wie viel Herzblut da reingesteckt wurde, aber ich habe auch gesehen, dass es halt wirklich 1:1 das Spiel ist. Und ich glaube, daher rührt das. Nichtsdestotrotz, also das wäre nicht das erste Spiel, das ich dann nochmal spielen würde. Aber für mich fehlt da noch irgendwas. Was geht da?
Ja, nee, aber da sprichst du genau das Richtige an. Also ich sag mal, wenn du nicht Bock hast auf eine Grafikdemo, also einfach nur eine Demonstration der technischen Macht von dieser neuen Konsole, dann gibt es bei Demon's Souls, glaube ich, gar nicht so viel zu holen. Gerade wenn es jetzt erst, was sind das jetzt, 3-4 Jahre her ist, dass du Demon's Souls durchgespielt hast. Weil es sich halt sehr, sehr sklavisch an das Original hält. Und das, finde ich, ist auch so eine kleine Sache, die man dem Spiel halt vorwerfen kann. Du merkst halt, dass unter dieser ganzen grafischen Geilheit immer noch ein altes Spiel steckt, das stellenweise auch ein paar Schwächen hat, die man so zum Beispiel von aktuelleren Souls-Titeln halt nicht mehr gewohnt ist. Und das ist auf jeden Fall ein Nachteil, das muss man dem Spiel ankreiden. Aber nichtsdestotrotz finde ich das System, das halt Demon's Souls unterliegt, wollte ich sagen, also was halt bei Demon's Souls oder was Demon's Souls ausmacht, das mag ich halt total gerne, weil du hast eben diese nicht zusammenhängende Welt wie bei Dark Souls, sondern du hast deine Welt, die zerstückelt ist, über diese verschiedenen Archstones betreten werden kann. Und das macht halt das Spiel, finde ich, ein bisschen dynamischer und demonstriert auch da wieder so ein bisschen die Stärke der PS5, dass du halt total schnell laden kannst. Sprich, du kannst zwischen den fünf Welten halt super schnell hin und her wechseln. Und das macht's halt super angenehm, weil wenn du in einem Souls-Spiel dich irgendwie verrannt hast oder in irgendeiner Situation bist, wo du gerade nicht weiterkommst, weil auch ich bin nicht der krasseste Souls-Spieler, ich spiel's halt nur sehr gerne, wenn ich nicht weiterkomme, kann ich halt in ein anderes Level gehen und mal da mein Glück probieren. Und das mag ich halt an Demon's Souls total gern. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es dir richtig gut verkaufen kann. Also in Details ist es ein bisschen besser als das Original. So die Rollen und die Kämpfe sind ein bisschen dynamischer. Aber der Hauptbestandteil, weshalb das Spiel so toll ist, ist tatsächlich einfach, wie krass Bluepoint Games das halt umgemodelt und modernisiert hat. Ich glaube, das ist der größte Selling Point. Und wenn das, glaube ich, die Spielerfahrung noch sehr frisch ist bei dir, kann ich auch verstehen, dass der Drang da jetzt nicht so groß ist, das nochmal komplett zu spielen. Also ich mag's total gerne. Ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, so was für mich die Stärken des ersten Teils sind im Vergleich zu den anderen Dark Souls und wie sie alle heißen, Bloodborne-Spielen. Ich mag zum Beispiel auch die Bosse, weil die Bosse in Demon's Souls nicht so die klassische Herausforderung ist wie bei Dark Souls oder so, sondern du hast eigentlich, jeder Boss hat einen Kniff. Also du musst eigentlich nur die sprichwörtliche Achillesferse des Gegners finden, die behaken und dann hast du eigentlich sehr leichtes Spiel. Es gibt einen Boss, wenn du den richtigen Ring zum Beispiel trägst, der Boss ist blind und wenn du den Thief's Ring trägst, dann machst du deine Schritte leiser, dann hört der dich nicht, dann kannst du den einfach angreifen, ohne dass er dich auch nur einmal schlägt. Und sowas gibt's da halt total viel und das macht mir auf eine Art und Weise total viel Spaß, weil sich's halt stärker von den anderen Souls-Spielen unterscheidet. Aber das sind halt so Details. Gleichzeitig gibt's auch Sachen, die einen irgendwie nerven. Keine Ahnung, die ich mag zwar das Tendenzensystem, also es gibt, je nachdem, was du machst, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail, je nachdem, was du aber in dem Spiel machst, verändert sich die Tendenz. Das bedeutet, du hast eine weiße und eine schwarze Tendenz. Bist du tendenziell eher böse oder verkackst, dann öffnen sich zum Beispiel Türen, aber es tauchen auch zum Beispiel schwerere Gegner auf und die Gegner an sich sind auch schon ein bisschen schwieriger. Wenn du wiederum Dinge gut machst und Bosse gleich als im ersten Versuch legst, sage ich mal, dann verändert sich alles zur weißen Welt-Tendenz, es öffnen sich andere Wege und die Gegner sind leichter. Das ist total cool auf der einen Seite, weil sich dadurch nochmal in den Levels, die du schon kennst, neue Dinge eröffnen. Das fand ich zum Beispiel sehr spannend, weil ich das bei meinem ersten Playthrough gar nicht gemacht habe im Original Demon's Souls. Sprich, ich konnte nochmal Dinge entdecken, die ich so nicht kannte. Das finde ich super. Okay. Auf der anderen Seite ist das System halt so ein bisschen undurchsichtig. Du rast eigentlich gar nicht, was du dafür machen sollst. Plus, wenn du stirbst, oft stirbst in Menschenform, dann wird das Spiel halt schwerer, was rein vom Sinn her nicht so richtig verständlich ist, weil Spieler, die schlecht sind, kriegen noch zusätzlich auf eine Nuss dafür. Also das ist alles nicht so ganz durchsichtig und ja, es hat halt so hier und da so kleinere Problemchen, aber ey, ist ein schönes Spiel. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da, glaube ich, jetzt 50 Stunden oder so reingesteckt. Es hat mich schon wieder richtig gekriegt.
Ach krass, okay. Also ist auch wieder ein Platinum-Projekt.
Ja, ist doch schon durch. Platin in der Tasche.
Echt?
Na klar, Kumpel, hallo. Geil. Ja, nee, hatte ich irgendwie Bock drauf. Irgendwie war das so ein Spiel, gerade so für die kalte Jahreszeit, habe ich mich eingeschlossen und ja, macht Spaß. Ist schön.
Cool. Ja, ja, ich weiß es nicht, ey. Hol ich's mir nochmal? Ja, I don't know. Es wird so ein Ding sein. Ich glaube, ich werde froh sein, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, nächsten Winter oder so, ich habe nichts zu spielen und ich fühle mich einsam. Mache ich Demon's Souls rein und dann fühle ich mich noch einsamer, habe aber wenigstens Spaß dabei.
Ja, ey. Richtige Einstellung. Ja, und Entschuldigung, was man halt der Bluepoint auch noch lassen muss, dass sie so kleine Geheimnisse eingestreut haben, die halt neu sind.
Oh ja, das habe ich mitbekommen.
Die halt im Original nicht sind. Und sowas finde ich halt stark. Also nicht mal, weil die Belohnung, wenn man dieses Rätsel löst, jetzt unwahrscheinlich krass ist, das nicht mal. Aber man merkt einfach, die hinterlassen so eine gewisse Duftnote. Und es gibt ein Geheimnis, ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht nachrecherchiert, wo ich mich immer noch frage, was zur Hölle ist das? Weil wenn du manchmal im Nexus, das ist diese Hub-Area in Demon's Souls, wenn du da bist, aber manchmal auch in den Arealen, dann hört man manchmal so einen hallenden Schlag. Der ist fast so ein bisschen, der ist ein bisschen unheimlich. Man weiß halt nicht, woher er kommt, aber er ist da. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Programmierfehler ist, weil den gibt's halt immer noch. Und ich frage mich, was da halt für ein Geheimnis hinter ist, weil das gab's halt auch nicht im Original. Finde ich auch total spannend.
Ich habe das irgendwo gelesen. Also ich glaube, da gibt es auch schon eine Auflösung.
Oh,
ja, da hat irgendjemand gegraben. Lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht zu 100%, aber ich bin wahrscheinlich irgendwo drüber gestoppt. Wahrscheinlich hat das auch nur jemand bemerkt und das auch nochmal aufgeschrieben. Aber höre ich das nicht das erste Mal. Wurde auch schon Memes irgendwie erstellt, dass es der Schmied aus Elden Ring ist.
Stimmt, ja.
Und ja, keine Ahnung. Finde ich aber trotzdem cool. Ich finde es halt krass, wie heftig Bluepoint einfach mittlerweile geworden ist. Also ich finde, das Shadow of the Colossus Remake finde ich der absolute Wahnsinn. Jetzt haben sie mit Demon's Souls nochmal gezeigt, was die eigentlich in der Lage sind zu machen und zu entwickeln. Und jetzt stell dir mal vor, die werden halt eine komplett neue, originale Marke aus dem Hause Bluepoint entwickeln. Da habe ich richtig Bock drauf. Würde mich so freuen, wenn die mal die Möglichkeit bekommen, so ihr eigenes Spiel zu entwickeln. Und das sind halt Veteranen von den Retro-Studios, die halt unter anderem an Metroid Prime gearbeitet haben. Ey, count me sofort in. Das fände ich richtig, richtig Hammer. Würde ich denen sehr wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Das sind Könner. Haben sie ja schon mit dem Shadow of the Colossus Remake gezeigt, was ich fantastisch fand. Und hier ebenso, ja.
Das war es aber, glaube ich, eigentlich schon. Es sei denn, du hast noch einen Einschub, was so die Next-Gen-Konsolen angeht.
Ich habe recherchiert, es ist ein Glitch. Schade. Na gut.
Was ich schade finde, ist, dass du bei der neuen Xbox, so nenne ich sie jetzt einfach, dass du diese Resume-Option hast, dass du halt wirklich gleichzeitig, und ich habe gedacht, dass du das bei der PS5 auch hast.
Mhm.
Deswegen habe ich, als ich Astros Playroom gespielt habe, habe ich es einfach geschlossen. Also ich habe einfach auf dem Home-Button habe ich gedrückt, also ich habe es im Hintergrund laufen lassen und wollte ein anderes Spiel starten. Da fragt mich die PlayStation, ja, willst du jetzt Astros Playroom wirklich nicht mehr weiterspielen? So, ja. Und dann hat es das halt geschlossen. Das fand ich voll schade, weil das eine mega geile Funktion ist.
Das stimmt.
Wo mir erst im Nachgang aufgefallen ist, dass du das nur bei der Xbox hast. Also da habe ich mir auch vorgenommen, dass ich mir höchstwahrscheinlich nicht die Series X holen werde, aber zumindest mal die kleine, weil ich der Meinung bin, jetzt mit dem Game Pass, der jetzt auch schon mega lukrativ ist, also jeder, der sich eine neue Konsole kaufen möchte, würde ich tatsächlich raten, ey, holt euch erstmal eine Series X oder eine Series S, weil die PS5 gerade nicht so den krassesten Mehrwert bietet, bis auf Astros Playroom und Demon's Souls. Und Demon's Souls ist ein altes Spiel. Und bei der Xbox hast du halt eine neue, frische, schnelle Konsole und B, halt diesen absurden Game Pass. Und dazu kommt noch, dass sie halt sich Bethesda dazu geholt haben. Die buttern da gerade richtig rein. Finde ich super spannend. Also ist jetzt, finde ich, viel, viel angenehmer gerade diesen Wettkampf zwischen Sony und Microsoft, der sich so langsam aber sicher versucht zumindest einzupendeln. Aber da muss nur Sony mit ihren God of War, mit dem neuen Horizon und, keine Ahnung, dem neuen Naughty Dog Teil kommen. Und dann sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Ich hoffe es mir wirklich sehr, dass Xbox und Microsoft da versuchen, so die Kurve zu kriegen, weil am Ende, das haben wir, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, am Ende gewinnt halt nur der Spieler oder die Spielerin.
Genau, nee, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, ich finde jetzt zum Start ist die Xbox für mich jetzt nicht so relevant, aber bei mir ist natürlich auch der besondere Fall und bei dir wahrscheinlich auch, dass wir einfach über die Arbeit schon auch immer Spiele bekommen. Und dadurch ist jetzt für mich so ein Game Pass nicht ganz so spannend, weil ich halt die meisten Spiele eh schon irgendwie habe oder hatte. Und halt nur die wenigsten dann noch mir wirklich kaufe, wenn ich sie nicht für die Arbeit behandle. Aber für jemanden, der halt sowas nicht hat, der einfach nur ein normaler Spieler ist, sag ich mal, oder eine normale Spielerin, für die ist das natürlich super spannend. Und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch dann irgendwie die Xbox Series auf lange Sicht auf jeden Fall noch stark gewinnt. Und das wird ein spannender Kampf, weil ich finde, Nintendo hat ja eh so seine eigene Schiene gefunden, die jetzt immer nicht so auf der technischen Höhe sind. Sony hat so ihre krassen Exklusivtiteln, ist technisch halt immer heftig. Und die Xbox, die könnte jetzt durch diesen Game Pass-Twist auch so ihr Alleinstellungsmerkmal finden, der, glaube ich, der Marke und der Konsole sehr, sehr gut tut. Da bin ich auch mal gespannt, was sich da auf jeden Fall noch tut.
Wobei ich bei Nintendo so langsam so den Staub auf der Konsole merke.
Oh ja.
Weil ich habe jetzt, ich wollte mir, zwischen den Jahren wollte ich mir Ori and the Will of the Wisps angucken. Mhm. War das richtig?
Sag das dreimal schnell hintereinander.
Will of the Wisps, Will of the Wisps, Will of the Wisps.
Oh, Respekt, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich habe das bei unserem Game 2, was waren das, besten Spiele des Jahres oder so, nicht mal einmal geschafft, sauber auszusprechen.
Ja, das muss ich mir nochmal ansehen. So, und das habe ich mir auf der Switch angeguckt und alter Schwede. Also es lief trotz, also es ist ein Wunder, dass sie das überhaupt zum Laufen gekriegt haben. Und es läuft halt auch echt butterweich mit 60 Frames, aber halt nicht konstant. Also du hast hier und da hast du Stellen, die echt so ein bisschen mehr als nur ruckelig sind. Ich hatte das stellenweise auch, dass ich so schnell unterwegs war, irgendwann hast du halt die heftigsten Fähigkeiten, dann springst du da rum wie Superman. Und irgendwann ist das Spiel auch nicht mehr hinterhergekommen. Also dann gab es einen Freeze-Frame für 3 Sekunden. Oh, da musste das Spiel laden. Hm. Und dann konnte ich erst halt weitermachen. Und das finde ich schade, weil ich das jetzt häufiger gesehen habe mittlerweile auf der Switch. So eines der, also mein Spiel des Jahres 2020 war Hades. Mhm. Und das läuft auch überraschend gut auf der Switch. Aber trotzdem hast du hier und da halt einfach Freeze-Frames, wo ich eine Sekunde einfach nichts machen kann und das komplette Spiel stillsteht. Das finde ich super schade. Und jetzt wäre es mal an der Zeit. Sorry?
Ich war nur überrascht. Also beide Spiele spiele ich, by the way, auch gerade.
Ah, okay.
Und bei Hades hatte ich tatsächlich bis jetzt noch gar keine Probleme, soweit ich weiß. Aber ich habe auch sehr viel mobil gespielt.
Okay, aber da du musst mal schauen, wenn du das erste Mal, also du kannst Hades, wenn du es das erste Mal durchspielst, kannst du es halt schwerer machen. Ah. Und wenn du es schwerer machst, sind halt mehr Gegner da. Und wenn du das so ein bisschen hochschraubst, dann wirst du merken, dass die Konsole halt sehr schnell so in die Knie gezwungen ist. Ist nicht schlimm, also ist jetzt kein Detail, das mich so weit vom Spielen abbringt, aber es stört halt irgendwann, weil du keine anderen, kriegst du halt nochmal eine reingezogen, weil das Spiel halt nicht hinterhergekommen ist und das ist halt schade. Mhm. Deswegen, ich find's nicht super schlimm, aber man merkt's langsam und ich fänd's cool, wenn sie halt einfach nachziehen. Ich will die scheiß Switch Pro jetzt. Ich will sie haben, ich will Zelda in 4K spielen oder einfach in höherer Auflösung. Ich will ein geiles neues Mario in geiler, hoher Auflösung und butterweich. Es müssen sie nachziehen. Ich hab Bock drauf und wenn ich Bock drauf habe, dann will ich's auch.
Ja, wir hatten witzigerweise vor der Weihnachtspause bei oder Winterpause bei Game 2 haben wir auch nochmal so einen Moontalk aufgezeichnet, wo ich genau dieses Thema vorgeschlagen habe, dass wir jetzt gerade alle auf Microsoft und Sony starren, aber ey, was ist eigentlich mit Nintendo? Irgendwie passiert da nicht mehr so viel seit, finde ich, schon einer geraumen Zeit. Dann hatten wir noch dieses Mario-Jubiläums-Dings, wo halt auch echt nur so halbgare Aufgüsse und schlechte Emulationen von alten Spielen auf der Konsole stattgefunden haben. Ich finde auch, also da muss man wieder so ein bisschen First-Party-mäßig was reinknallen, worauf man da auch richtig Bock hat. Und das ist schon lange nicht passiert. Aber ich muss sagen, also ich habe dir ja gerade bei allem zugestimmt, auch so, was den Staub angeht. Aber wenn ich ehrlich bin, Staub setzt sie nicht an, weil es halt eben immer noch tolle Indie-Spiele gibt, die ich total gerne auf der Konsole spiele. Also du hast jetzt Hades schon erwähnt, Ori and the Will of the Wisps spiele ich auch. Was komischerweise nach dem Einstiegsproblem bei mir jetzt mittlerweile eigentlich ziemlich flüssig läuft. Ich weiß halt nicht, ob ich es beim Anfang am Fernseher dockt gespielt habe und mittlerweile mobil und das besser geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ruckelt das nicht mehr so doll und es läuft eigentlich ganz anständig. Man sieht es grafisch auf jeden Fall. Du hast stellenweise so richtig, dass es so richtig grobkörnig wird, gerade so in Sequenzen und so. Aber das stört mich irgendwie gar nicht so krass. Aber wahrscheinlich auch hauptsächlich, weil ich es unterwegs spiele. Also es macht mir sehr viel Spaß. Und Spiritfarer, hast du davon gehört?
Oh ja, das habe ich damals sogar auf der E3 gespielt, als sie das angekündigt haben. Aber ich habe es nie leider geschafft, mir das richtig anzugucken. Aber ich höre davon auch nur Gutes. Du kannst irgendwelche Tiere umarmen und damit hast du mich eigentlich schon.
Ja, genau. Ich habe ein bisschen auf den Sack gekriegt, weil auch da bei den besten Spielen 2020 habe ich den Satz gesagt, dass Spiritfarer, pass auf, halt ich fest, dass Spiritfarer das bessere Animal Crossing ist. Ist natürlich eine diskutable Aussage, ja.
Aber
ich muss halt sagen, also es hat halt gewisse Parallelen. Du hast halt auch so einen Management-Part. Du baust halt dein Schiff aus, um da Leute aufzunehmen. Also nach und nach hast du mehr Bewohner. Und du musst halt Dinge machen. Du jätest dein Feld. Du hast Schafe, die du scheren musst. Du musst kochen. Also es gibt so richtige, so Simulations-Management-Ding, Aufgaben, die du machen musst. Der besondere Kniff ist aber, dass mich das Spiel halt null stresst. Animal Crossing hat mich wirklich zum Schluss, ich habe es ja dann nicht mehr so viel gespielt, zum Schluss hat es mich richtig gestresst, weil ich immer dachte, ja, fuck ey, jetzt war ich eine Woche nicht online, jetzt habe ich das verpasst. Oh, jetzt kommt hier der Rübenhändler. Oh, ich habe den Rübenhändler verpasst. Oh, nein. Und ach, jetzt gerade ist ein Event. Ich habe das Event schon wieder verpasst. Die Zeit ist schon wieder ausgelaufen. Oh, ärgerlich. Ich habe immer das Gefühl, konstant, das ist FOMO. Das ist the fear of missing out. Dafür bin ich halt einfach sehr empfänglich, dass ich halt was verpasse. Und Spiritfarer ist halt die Antithese dazu und sagt dir, ey, alles in deinem Tempo, alles ist cool, du machst, wenn du Spaß hast, du machst auch nur, worauf du Bock hast, alles cool. Plus, es erzählt halt auch noch eine Geschichte, wo mir die Charaktere in Animal Crossing jetzt nicht so ultimativ ans Herz gewachsen sind. Die haben natürlich auch ihren Charakter, aber gefühlt erfahre ich halt nie krasse Details über deren Hintergrundgeschichte. Bei Spiritfarer ist das aber Konzept. Du lädst Leute auf dein Schiff ein, du redest mit denen, du bekommst von denen irgendwelche wirklich stellenweise auch ergreifenden und ziemlich krassen Geschichten zu hören. Und letztendlich musst du sie ja dann auch überfahren, weil du bist ja die Fährfrau des Todes und du musst die nachher ins Jenseits überführen. Und du verabschiedest dich dann. Also du hast eine relativ lange Zeit, dich mit denen anzufreunden und dann heißt es tschüss. Und das sind halt erstaunlich bewegende Geschichten, die da stellenweise erzählt werden, was ich total schön finde im Kontrast zu Animal Crossing, was halt eher ein bisschen belanglos war für mich. Und deshalb habe ich diese steile These mal aufgelegt. Also ich kann es sehr empfehlen, Spiritfarer. Ich bin auch noch dabei, ich habe es noch nicht durch. Ist auch ein Undertaking, dauert ein bisschen, bis man es durch hat, aber es hat bis jetzt sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das sieht nach einem 4-5-Stunden-Spiel aus, aber interessant zu wissen. Ich habe da echt Bock drauf. Vor allem, wie du es gerade erwähnt hast, so die Stimmung, das ist so für mich, was solche Spiele angeht, immer so das A und O. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist mein Style. Ich mag das, wenn das so ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen melancholisch. Aber gleichzeitig auch so das Herz am rechten Fleck. Nee, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Aber ich muss zugeben, ich gucke mir gerade noch mal so die Liste an. Was so Indie-Spiele angeht, habe ich dieses Jahr gar nicht so viel mitbekommen. Lustigerweise sticht so ein Spiel hervor, so aus meiner Liste, und zwar ist es Persona 5 Royal.
Oha.
Das ist das Spiel, das ich neben Hades am meisten letztes Jahr gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob du dich an Ja, pass auf. Ich weiß nicht, ob du dich an meine Story erinnerst, dass ich Persona 5 irgendwann abbrechen musste, nach 80 Stunden oder so.
Oh, stimmt.
Weil mein Spielstand kaputt gegangen ist.
Ah,
und ich habe nie das Ende gesehen. Und dann dachte ich mir, fuck it, okay, komm, wir haben jetzt diese Erweiterung. Ich gebe mir das. Und ich erinnere mich, dass ich Persona 5 irgendwann auch nicht mehr geil fand, obwohl ich schon so lange gespielt habe. Das war so in der Mitte, dann wurde es halt irgendwann, da hat es Längen gehabt und es hat mich einfach nicht mehr so abgeholt. Ich fand die Dungeons auch nicht mehr so geil. Weil ich lege Persona 5 Royal ein und ich finde es einfach nur absurd gut. Und das bis zum Schluss. Es ist so verrückt, wie viele Stellschrauben die da gedreht haben. Die haben stellenweise Dungeons geändert. Die haben neue Charaktere reingeholt. Es gibt neue Storylines. Die haben das Pacing so gut hinbekommen. Die haben den stellenweise, ich weiß nicht, ob sie den Rotstift irgendwo angesetzt haben, aber die haben den Flow so gut verändert, dass das überragend gut funktioniert hat für mich. Du hast neue Musikstücke drin und das alles hat mich so gekickt, dass ich es platiniert habe.
Wow, Alter.
Ja, das ist so absurd. Es ist so absurd. Ich wusste auch gar nicht, wie mir geschah, aber auch nach 120 Stunden hatte ich diese Platinum-Trophäe und ich muss auch zugeben, dass die Trophäen in Royal auch deutlich leichter sind als in dem Hauptspiel. Deswegen ist das jetzt vielleicht nicht so die größte Aufgabe gewesen. Aber ich fand's trotzdem absurd, dass das so eine krasse Diskrepanz hatte. Also zumindest von meiner subjektiven Wahrnehmung her. Mir hat das echt so viel Spaß gemacht. Und wenn es nicht so teuer wäre stellenweise, also wenn ich hab's im Rabatt mir irgendwann geholt, ich hab's, keine Ahnung, 25 Euro oder so habe ich für bezahlt. Wenn es nicht 60 Euro kosten würde, würde ich echt sagen, ey, zieht's euch nochmal rein, wenn ihr irgendwie Bock habt, weil das ist, obwohl man es durchgespielt hat oder über große Längen gespielt hat, bietet es dir immer noch genug Neues, um eine gute Zeit mitzuhaben. Also du hast auch einen neuen Stadtteil, du hast neue Aktivitäten. Ey, es ist für mich die ultimative Version und es hat mich wieder gekriegt. Ich habe mich nicht auf Persona 6 oder generell ein neues Persona gefreut, aber here we are, hier bin ich und ich habe Bock drauf.
Geil. Ja, nicht schlecht. Ich wusste nicht mal, dass das eigentliche Spiel verändert wurde. Ich dachte wirklich, es wurde noch ein Kapitel draufgesetzt, plus halt ein Charakter. Aber ich wusste nicht, dass auch wirklich die Bestandteile an sich nochmal angepasst wurden. Das ist spannend.
Doch, also du hast zum einen die Dungeons, die hier und da verändert wurden. Du hast sogar generell richtige Bossfights, die umgestellt wurden. Du hast natürlich das extra Semester, das du angesprochen hast. Du hast neue Social Links, mit denen du abhängen kannst. Du hast, wie gesagt, einen neuen Stadtteil. Du kannst jetzt mit deiner Party, kannst du Billard spielen gehen oder Dart spielen gehen. Das ist auch smart so in die Story mit verwoben. Hier und da, es gibt halt einen großen neuen Charakter und der wird halt relativ früh im Spiel eingeführt und dadurch haben sie halt die Story an sich so ein bisschen umgestellt, ohne so den Kern zu verändern. Also das hat mir schon, ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt, dass sie halt auch so reflektiert sind. Also stell dir mal vor, du hast, keine Ahnung, einen Monat an einem Beitrag gearbeitet und du bist zu 80% zufrieden, aber nicht zu 100% zufrieden. Und jetzt stell dir vor, du musst diesen Beitrag dir nochmal anschauen, den komplett ummodeln und den noch besser machen. Also ich persönlich habe nie Bock, an Projekten zu arbeiten, die ich abgeschlossen habe.
Stimmt, ja.
Und deswegen finde ich das so beeindruckend, dass sie halt so reflektiert sind und halt das einfach nochmal sich die Zeit genommen haben und das einfach geil gemacht haben nochmal. Das finde ich Hammer.
Shit, ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Ich habe mir wirklich, ja, als das rausgekommen ist, war ich so, nee, never. Also ich fand Persona 5 ist ein schönes Spiel, definitiv, aber es hat halt seine krassen Längen gehabt und manche Dungeons hingen mir aus den Ohren raus. Und ich war echt froh, so die letzten zwei Dungeons plus das Finale, dass ich das irgendwann einfach hinter mich gebracht habe. Yeah. Deshalb war mein Bock, das nochmal zu spielen, super gering. Aber damit machst du mich jetzt gerade neugierig.
Ey, ganz im Ernst, wenn ich es durchgespielt hätte, wenn der Spielstand nicht kaputt gegangen wäre, ich hätte das nicht angesehen. Royal hätte ich mir nicht nochmal angesehen, geschweige denn gekauft. Aber dadurch, dass ich das irgendwie noch so auf meinem gefühlten Pile of Shame hatte, wollte es einfach abschließen. Und es war einfach eine sehr, sehr schöne Überraschung, dabei noch eine gute Zeit zu haben.
Eine glückliche Fügung des Schicksals quasi.
Absolut. Also ja. Ich kann es auch verstehen, wenn man da keine Lust mehr drauf hat, wenn man es durchgespielt hat, weil im Kern ist es halt immer noch das gleiche Spiel. Aber trotzdem beeindruckend, wie sie es geschafft haben, verhältnismäßig wenig zu verändern, aber trotzdem dir dadurch ein neues Spielerlebnis zu geben. I don't know. Was geht denn bei dir? Hast du neben Demon's Souls noch ein großes Spiel gehabt, das dich letztes Jahr irgendwie beschäftigt hat.
Ja, tatsächlich, aber nicht. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das jetzt richtig gut finde oder nicht. Sagt dir 13 Sentinels Aegis Rim was?
Oh Mann, jeder spricht darüber. Jeder spricht darüber und jeder sagt, entweder ist das das geilste Spiel der Welt oder es ist nicht so cool, wie jeder sagt. Ich bin sehr, sehr zielgespalten, aber ich habe die Prämisse, finde ich, ganz cool. Weiß aber nicht, was mich da erwartet. Ich glaube, du hast es ein bisschen gespielt, so hört sich das zumindest an.
Ich habe es durchgespielt, ich habe es platiniert. Aber auch da muss ich sagen, einfach nur, weil es sehr einfach war. Also quasi, wenn du das durchgespielt hast, dann musst du da nicht mehr so viel mehr machen. Es waren, glaube ich, für mich nochmal so 3-4 Kämpfe oder sowas und dann war ich Platin. Deshalb habe ich das mitgenommen. Ich bin ja eine kleine Achievement-Hure manchmal. es ist halt so Japano-Gedöns. Mich hat vor allen Dingen der Stil total angesprochen. Das kommt ja von den, es ist mir direkt der Name entfallen, Klassiker.
Ja, die haben Odins 4 gemacht.
Dragon's
Crown. Ja, genau.
Genau. Genau, das haben die gemacht. Und die sind halt ja bekannt dafür, dass sie so wunderschöne 2D-Spiele machen. Manchmal ein bisschen Klischee-Anime-Style. Aber im Prinzip machen sie halt wunderschöne 2D-Spiele. Und alleine deshalb war ich total gespannt. Plus, dass es halt sich ein bisschen unterscheidet zu den Spielen, die sie davor gemacht haben. Die davor hatten halt immer so einen Action-Einschlag. Es war entweder ein Action-Rollenspiel oder ein Action-Rollenspiel oder ein Action-Rollenspiel. und diesmal ist es eigentlich eine Visual Novel hauptsächlich, würde ich sagen. Mit ein bisschen mehr, also da ist mehr animiert. Visual Novel ist ja eigentlich starr, aber es ist eigentlich komplett auf dieser Geschichte fußend, die von 13 Schülern getragen wird. Du hast so 13 unterschiedliche Nasen, Anime-Nasen, die du dir merken musst. Und da fängt schon der Knackpunkt an. Es ist beim Anfang wahnsinnig schwierig, da Schritt zu halten. Wer ist? Die sehen sich teilweise ein klein wenig ähnlich. Die Namen sind manchmal ein bisschen ähnlich und da muss man schon echt ein bisschen investieren, bis man gerafft hat, wer ist. Und das ist so ein bisschen der größte Knackpunkt an dem Spiel. Dazu muss ich sagen, das Spiel ist so in zwei Teile unterteilt. Du hast einmal diesen Story-Part und dann hast du noch so taktische Kämpfe, so ein bisschen Strategie. Du steuerst so Mechs und mit den Mechs musst du Gegner aufhalten, bla 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 bla. Der Teil hat mich auch nicht so hundertprozentig geflasht, war aber ganz okay, ist eine schöne Abwechslung, kannst halt auch ab einem gewissen Punkt immer, wie du lustig bist, zwischen diesen beiden Spielarten hin und her wechseln. Also du hast so gewisse Freischaltkriterien für Story-Sequenzen, keine Ahnung, musst du erst Welle 5 in dem und dem Gebiet in diesem Taktikmodus geschafft haben, dann kannst du da weitermachen, aber ansonsten bist du da relativ frei und das ist halt cool. Und eigentlich ist auch die Erzählweise halt so spannend, dass du dir auch frei auswählen kannst, mit welchem Schüler du jetzt erstmal weitermachst und die Geschichte weitererleben willst. Okay. Und die Geschichte puzzelt sich dann dadurch so übergreifend zusammen. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich das richtig cool finde. Weil das ist das, was alle immer so vorn anstellen, dass sie halt sagen, das Storytelling ist so fantastisch, weil es halt so frei ist. Du kannst dir wirklich aussuchen, wo du weitermachst. Aber gleichzeitig ist es halt auch dadurch sehr unübersichtlich, finde ich. Also du kannst eine Geschichte eines Charakters nicht abschließen, sondern springst immer wieder so zwischen den Charakteren hin und her. Und dadurch ist es auch, selbst wenn du verinnerlicht hast, wer ist, ein bisschen schwierig, den Plots zu folgen, finde ich. Plus, dass sich so gewisse Dinge wiederholen. Also du weißt irgendwann, man kann eigentlich nicht viel über die Geschichte erzählen. Eigentlich geht es nur um diese 13 Charaktere, die irgendwann Mechs finden, in die sie einsteigen, um so eine Kaiju-Bedrohung, also quasi Godzilla in Roboterform zu besiegen. Aber was dahinter steckt, das vereint die halt alle so. Darüber darf man aber nicht reden. Das würde alles vorwegnehmen, weshalb dieses Spiel spannend ist. Aber ich muss sagen, ich fand weder die Auflösung so richtig, richtig befriedigend, noch fand ich die Art und Weise, wie es erzählt wurde, richtig cool, weil sich gewisse Dinge wiederholen. Also es werden dir Sachen mehrmals vorgekaut. Und deshalb bin ich so, keine Ahnung, ey. Ich hatte schon eine gute Zeit. Ich habe jetzt auch irgendwie meine 40 Stunden da reingesteckt. Aber auch eher aus Pflichtbewusstsein, weil ich dachte, ey, ich will jetzt auch wissen, was steckt dahinter und ist es denn wirklich so gut? Aber letztendlich bin ich doch so ein bisschen unbefriedigt aus der Nummer rausgekommen. Also ich kann es jetzt nicht so hochhalten wie stellenweise, keine Ahnung, deine Kollegen wie hier Gregor, glaube ich, feiert das richtig doll.
Ja, der hat mir auch ein Ohr abgekaut und meinte, ey, das muss ich mir unbedingt ansehen. Und er ist ja nicht der Einzige, also gerade so, was so englische Kollegen davon erzählen, wie sie das abfeiern. Ich glaube, bei Polygon ist das auch eines der Spiele des Jahres gewesen. Zumindest in der Top-Liste ist das vorgekommen. Also man hört schon sehr, sehr, sehr viel positive Resonanz, aber so Stimmen, wie du sie gerade geäußert hast, die sind halt auch präsent und deswegen finde ich es so spannend. Es ist so ein entweder richtig geil oder naja, eher nicht so. Finde ich spannend und ich glaube, allein deswegen werde ich es mir mal angucken. Aber das ist auch ein Vollpreistitel, ne? Kostet 60 Euro oder so.
Ja, ich habe es halt für Game 2 gemacht, deshalb kann ich es
ja nicht. Ja, ich glaube, das ist relativ, also es ist ein Vollpreistitel. Deswegen habe ich es mir Stand jetzt auch noch nicht geholt. Ich werde mal schauen, vielleicht gibt's das irgendwann günstiger und dann schaue ich es mir mal an.
Also ist auf jeden Fall spannend, das kann man sagen. Es ist halt schon ungewöhnlich und sowas mag ich eigentlich mal total gern. Nur für mich hat es nachher nicht ganz funktioniert. Aber ey, ich habe 40 Stunden oder so damit verbracht. So schlecht kann es doch nicht gewesen sein. Also es hat schon Spaß gemacht und ich habe gerade gesehen, es kostet 40 Euro gerade.
40 Euro?
Aber ist auch im Angebot von 60 Euro runtergesetzt.
Okay, alles klar. Okay, hast du so, noch was? Zu guter Letzt, ich merke gerade, dass ich auch dreist gelogen habe, dass ich nur Astros Playroom gespielt habe. Stimmt nicht. Ich habe die PS5 auch genutzt, um PS4 Spiele zu spielen. Und da gab es halt einen Vorteil, weil stellenweise Spiele drauf besser laufen. Das finde ich Hammer. Ich habe nämlich Ghost of Tsushima jetzt endlich mal beendet auf der PS5. Und meine Güte, war das eine Wonne, das auf der PS5 zu spielen. Mit schönen, smoothen 60 Frames und einer knackigen Auflösung. Das hat richtig Bock gemacht. Also irgendwann wurde es auch super monoton, so was so das eigentliche Spiel angeht. Aber trotzdem, mir hat das Spiel an sich echt gut gefallen. Ich mochte die Atmosphäre. Ich mochte die Geschichte des Hauptcharakters, ich mochte, wie sie dieses alte feudale Japan hinbekommen haben und auch wie sie die Open World aufgezogen haben, dass nicht alle Icons so auf der Map sind, sondern du die Map so Stück für Stück erkunden kannst, dass du den Wind hast, der dich quasi anleitet und dein Kompass ist, so ein bisschen Shadow of the Colossus-Style. War schon ganz geil, ist jetzt nicht so die absolute Creme de la Creme und für den einen oder anderen wahrscheinlich schon, aber für mich war es ein cooles Spiel, es war ein richtig gutes Spiel, aber hat so seine Gastfreundschaft so ein bisschen auch ausgereizt, also wie gesagt, es hat sich irgendwann wiederholt, aber hat Spaß gemacht und neben Ghost of Tsushima habe ich angefangen wieder No Man's Sky zu spielen.
Oha, okay.
Ja, Mann, und das ist echt geil.
Ja?
Das macht richtig Bock.
Okay.
Weil du... Ich habe die ganzen Updates, habe ich zwar immer verfolgt, habe aber irgendwann auch aufgehört, sie mir reinzuziehen und zu schauen, ey, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Und jetzt gab es ja vor ein paar Monaten dieses große Nexus-Update, wo du halt so einen richtigen Hub hast und du fliegst dahin und du kannst Missionen annehmen, du kannst auch Koop-Missionen annehmen und hast halt verschiedene Arten von Missionen. Und ich finde das richtig geil. Es gibt so eine Missionsreihe, wo du halt Archäologe bist. Und wo du dann wirst du halt auch wirklich zu einem Planeten hin teleportiert, also zu so einem System und dann musst du zu dem Planeten hin. Und dann ist deine Aufgabe, du musst irgendwelche antiken Schädel ausgraben. Und ich mache halt nur solche Sachen, die mega boring sind so auf dem Papier. Aber ich finde das echt super entspannt. Und vor allem läuft das halt auch endlich gut. Also mit 60 Frames auch auf der PS4 Pro lief das halt mehr okay als gut. Und deswegen, also es ist halt kein Bombastspiel. Es ist halt mehr so, ich mache einen Podcast an und spiele das ein bisschen. Aber mir macht das echt Bock. Und ich freue mich da ab und zu mal reinzukommen. Ich spiele das nicht jeden Tag, ich spiele das stellenweise auch nicht jede Woche. Aber ab und zu gucke ich da mal rein und mir macht das echt Lust, da mich so ein bisschen reinzufuchsen, weil die Systeme auch mittlerweile echt so weiterentwickelt wurden und du halt echt viel Shit machen kannst. Du kannst auf so viele Arts und Weisen dieses Spiel spielen. Das, was sie dir damals versprochen haben, das geht jetzt. Und das finde ich cool.
Ja, ist halt eh, also ich habe da auch einen heiden Respekt vor Hello Games, die halt das Steuer so umgerissen haben und halt aus dem Spiel, das ja offenkundig falsch beworben wurde, jetzt mittlerweile halt das Spiel gemacht haben, was sie immer machen wollten. Und das finde ich halt schon geil. Ich weiß halt nur, dass ich vor einer Zeit, da habe ich auch einen Game-2-Beitrag drüber gemacht, so über die Entwicklung von dem Spiel und den ganzen Hate, der da auf die Entwickler eingeprasselt ist, dass ich es damals halt auch gespielt habe, nochmal, aber gemerkt habe, so, ich komme da nicht mehr rein. So, das ist irgendwie, ich wusste, was auf mich zukommt, so, ich muss so Rohstoff-Grind-Kram machen. Und da war ich irgendwie immer abgeschreckt, da wieder richtig reinzutauchen. Weiß auch nicht. Deshalb ist das Thema für mich so weit weg.
Kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe auch den Fehler gemacht, das erste Mal, dass ich mit meinem Hauptspielstand weitergemacht habe. Also als es rausgekommen ist, haben wir es ja alle gespielt. Und da hatte ich so 40, 50 Stunden drauf. Und dann habe ich einfach den Spielstand genommen und wollte halt weiterspielen. War ein grober Fehler, weil halt so viele neue Sachen dazu gekommen sind, wo ich halt gar keinen Plan mehr von hatte. Die haben ein Feature in Anführungsstrichen ist auch, dass sie den kompletten Anfang halt umgestellt haben. Also der komplette Anfang des Spiels ist halt nochmal anders. Du wirst anders auf die an die ganzen Mechaniken herangeführt. Und dadurch bekommst du halt viel mehr, viel, viel besser vor allem auch mit, was eigentlich abgeht. Und das Ding ist, dass wenn du diesen typischen No Man's Sky Pfad nimmst, dass du halt wieder auch dieses Grinding hast. Aber wie gesagt, ich spiele das Spiel halt ein bisschen anders, wahrscheinlich auch falsch. Aber ich gehe halt zu diesem Nexus und da gibt es halt verschiedene Missionen und diese Missionen sind halt einfach anders als geh dahin und grinde 50.000 Iridium und komm zu mir zurück, sondern es ist halt grab mal das aus oder schau dir mal diese alte Reliquie an oder so. Und diese Mission finde ich eigentlich ganz cool, vor allem wenn du sie halt im Koop machst und dann bekommst du halt noch Quecksilber, das ist eine neue Währung und dadurch kannst du dir halt coole Sachen holen, wie so ein Wackelkopf für dein Raumschiff oder einen neuen coolen Suit oder so. Und das mag ich. Ich sehe es gerade mehr so als so eine Art Metroidvania. Und ich versuche mir gerade so die ganzen Ressourcen zu kaufen, um halt länger auf Planeten sein zu können. Ich will jetzt eine Unterwasserbasis bauen. Dafür muss ich länger unter Wasser atmen können. Und das sind alles so Upgrades, die du dir halt holen kannst. Und du kannst halt auch jetzt fucking Alien-Raumschiffe haben. Also dein Raumschiff kann eine Entität sein. Und das finde ich alles so nice und ich mache überhaupt nicht so die Hauptstory, weil die gibt es mittlerweile. Die lasse ich so komplett weg, sondern ich mache halt einfach den Kram, auf den ich so gerade Bock habe und das sind so speziell die Sachen, die sie die letzten Monate immer wieder so angekündigt haben. Und da, ich merke so richtig, wie ich mich so langsam da rantasten kann und dieser Progress macht mir halt einfach Spaß. Ich habe gemerkt, dass ich, als ich diesen alten Spielstand genommen habe, dass ich super schnell auch wieder gelangweilt war und so das Gefühl des Übersättigtseins hatte. Aber dadurch, dass ich jetzt von vorne angefangen habe und mich nur auf die neuen Sachen konzentriere, fühlt sich das frisch genug an, um mich bei der Stange zu halten.
Ja, witzig. Jetzt hast du mich quasi auf zwei Spiele noch mal ein bisschen neugierig gemacht, die ich eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Weder Persona 5 Royal noch No Man's Sky. Ja, weil das kam vielleicht gerade ein bisschen falsch rüber. Das ursprüngliche Spiel mochte ich halt sogar abseits der ganzen Kritik, die das Spiel halt zu Recht verdient hatte. Aber irgendwas war da drin, was ich halt schön fand und spannend fand. Deshalb per se bin ich immer noch neugierig, was No Man's Sky angeht. Irgendwann hat es mich halt nur leider dann doch verloren, weil ich mir dachte, naja, lieber Zeit in was Neues stecken, was mich halt wirklich überrascht und was ich noch nicht kenne. Aber das klang jetzt auch wieder alles ganz spannend.
Ja, also du hast ja die Disc und genau, ja. Deswegen, du hast alle Updates, kriegst du kostenlos. Du hast das PS5-Update, das du kostenlos kriegst. Und ich war einfach neugierig, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte einfach schauen, wie das auf der PS5 aussieht. Das war so meine Hauptmotivation. Und dadurch bin ich da irgendwie so reingerutscht. Wie gesagt, mir macht Spaß. Es ist nicht das krasseste Spiel, das du jetzt irgendwie spielen wirst. Also nichts, was man damals sich vorgestellt hat, ist das Spiel heute. Aber allein die Tatsache, dass die immer noch dran arbeiten, dass die immer noch neue Updates versprechen und dass das halt einfach ein solides Spiel mittlerweile ist, das, und ich kann es nicht oft genug betonen, im Koop echt Spaß macht. Und das halt einfach so ein Abhängding ist, also gerade so zur Pandemiezeit, du willst halt nicht irgendwie Destiny dein Licht grinden oder so, sondern einfach ein paar Missionen und zusammen halt eine Basis bauen, das ist dann einfach nur mal ein ganz anderer Schnack. Also ich kann es echt empfehlen, wenn man gerade nichts so auf der Uhr hat und einfach Bock hat, so ein bisschen sich berieseln zu lassen, dann ist No Man's Sky, glaube ich, echt ein schöner Pick.
Geil.
Scheiße, jetzt hängen wir wieder so lange.
Naja gut, das war ja fast zu erwarten, aber wir können ja mal eine ganz geschickte Umleitung machen. Jetzt wissen wir, was wir, vor allen Dingen Umleitung, Überleitung, ich bin eingerostet, eine Überleitung machen von den Spielen, die uns letztes Jahr oder vielleicht auch noch Anfang dieses Jahres beschäftigt haben, zu den Spielen, die uns den Rest des Jahres vielleicht begleiten werden, auf die wir uns vielleicht am meisten freuen. Ilias, was hast du denn da, wenn du mal von deinem No Man's Sky Planeten runterkommst?
Also ich gucke hoch oben in das Universum und dann sehe ich zwei Spiele. Es ist zum einen, natürlich, wie sollte es anders sein, das neue The Legend of Zelda.
Oh, okay.
Darauf freue ich mich mega. Also wenn du mir, ich würde so weit gehen und sagen, wenn jetzt Mr. Nintendo zu mir kommen würde oder Mrs. Nintendo, je nachdem, und mir ins Ohr flüstern würde, ey Elias, wir haben hier das neue Breath of the Wild, aber wenn du das dir, wenn du das jetzt nimmst, wirst du kein anderes Spiel mehr dieses Jahr spielen. Ich würde es nehmen und in meine scheiß Switch packen.
Okay.
Ich brauch nächstes Jahr kein anderes Spiel außer The Legend of Zelda und Hollow Knight Silksong.
Ah, ja, das wusste ich, dass es kommt.
ja, und pass auf, zu Hollow Knight. Ey, ich habe voll viel geredet, mach du erstmal.
Nee, jetzt sag mal, jetzt hast du schon Hollow Knight gedroppt, come on.
So, zu Hollow Knight gab es ja jetzt kürzlich eine große Cover-Story in der Edge. Das ist ein Magazin aus England. Und das kam am 31. Und ich, am 30. um 0 Uhr saß ich hier und habe versucht, mir dieses Magazin irgendwie zu laden. Das ging nicht. Dann habe ich gemerkt, okay, ey, das ist Zeitverschiebung, da warte ich noch eine Stunde. 1 Uhr morgens, gab's immer noch nicht. Mega frustriert ins Bett gegangen. Und das Erste, was dann am Morgen des 31. Meine App irgendwie geklingelt hat, meinte, ey, die neue Edge ist online, sofort gekauft und mir das alles reingezogen. Und Alter.
Das aber Alter. Auch beschreiben für Ilias Alaoui. So, PlayStation 5, I don't care. Ich werde mich nicht vor den Rechner setzen und hier Reload-Button drücken, damit ich mit PlayStation 5 kaufe. Hollow Knight Silksong, oh mein Gott, ich bleibe den ganzen Abend wach und warte, bis die Edge online ist.
Scheiße, so habe ich das noch nicht gesehen, richtig peinlich.
Geil, nein, es ist fantastisch.
Ey, aber ehrlich, es ist so wundervoll. Also ich habe jede Seite, jeden Buchstaben habe ich inhaliert, dieser Preview. Und ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf dieses Spiel freue. Es ist so unfassbar schön, was sie sich da ausgedacht haben, was sie da so erzählen, was sie da Neues machen wollen. Ich habe es ja glücklicherweise ja jetzt mittlerweile vorletztes Jahr auf der Gamescom spielen können, eine kurze Demo. Und boah, ey, selbst da hat sich das schon so schön angefühlt, komplett anders als das Haupt-Hollow Knight, viel schneller, viel dynamischer. Und jetzt noch mal zu lesen, dass sie das halt auch komplett angepasst haben an diesen neuen Charakter, dass die komplette Welt jetzt mittlerweile auch ein bisschen offener, ein bisschen größer ist, weil der Charakter, also Hornet, die Spielfigur halt auch einfach ein bisschen größer ist als der Hollow Knight oder der Knight, wie er genannt wird. Dass du da Loadouts mittlerweile drin haben wirst, dass du deine Angriffe verändern kannst, dass du stellenweise neue Charaktere drin hast, wie sie versuchen, die Lore weiterzuentwickeln. Ich habe mir vor einer Woche ein einstündiges Lore-Video zu Hollow Knight angeguckt und selbst das war so geil. Es ist so absurd, dass das einfach Dark Souls-Level mittlerweile ist, dass sich ein kleines Drei-Kopf-Indie-Studio da irgendwie zusammengezimmert hat. Meine Güte, ich bin so krass gehypt, so sehr wie, glaube ich, zu keinem anderen Spiel neben Breath of the Wild, aber da gibt's zu wenig Infos. Wart mal ab, bis da die Edge-Preview kommt. Da stehe ich aber auf der Matte, mein Lieber.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe witzigerweise jetzt gerade noch mal ein bisschen SteamWorld Dig. Kannst du dich daran erinnern? SteamWorld
Dig 2. Ja, natürlich.
Nur mal nebenbei eingelegt. Und da war ich halt auch so überrascht, jetzt nachdem ich Hollow Knight auch intensiver gespielt hatte, wie. Also, das ist ja nicht, das hat ja einen Charme, dieses SteamWorld Dig 2, aber im Vergleich zu Hollow Knight verliert es halt unglaublich stark, weil da halt auch nicht viel mit Lore und irgendwelchen Geheimnissen drin steckt, sondern das ist halt einfach plain und simple Metroidvania und Hollow Knight hat halt aber so viel mehr Herz und so viel mehr Details. Also auch SteamWorld Dig 2 ist ein fantastisches Spiel, ich hab's gerne gespielt, aber einfach nur, um nochmal zu signalisieren, wie krass halt dieses Hollow Knight ist. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf.
Hollow Knight, ey. Ey, und deswegen nochmal ganz kurz die kleine Brücke zu Ori zu schlagen. Die haben ja echt viele Versatzstücke aus Hollow Knight jetzt mittlerweile übernommen. Also du hast halt auch Charaktere, die da auch rumwandern und mit dir reden. Stellenweise so ganze Mechaniken haben sie da übernommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht so mega beflügelt bin, was so das neue Ori-Spiel angeht. Ich find's immer noch super schön und gerade gegen Ende zieht's halt angenehm an, aber mich hat's nie so zu 100% gepackt und ich find's ein bisschen schade, weil es eigentlich ein echt schönes Spiel ist.
Ja, also ich muss sagen, ich finde es schon gerade im Vergleich zum ersten Teil einen richtigen Schritt
weiter. Ja, das auf jeden
weiter,
Fall.
So. weil der erste, der hatte mich damals so ein bisschen enttäuscht. So, ich habe diese Bilderbuchoptik gesehen und dachte so, oh cool, in diese Welt, da möchte ich mich einfach verlieren drin. Habe dann aber ganz viele Sachen gehabt, die mich immer wieder so ein bisschen rausgeworfen haben. Und das habe ich im zweiten Teil, Will of the Dings, nicht. Ja, aber im Vergleich zu Hollow Knight fehlt da auch noch eine kleine Ecke. Aber trotzdem finde ich Will of the Wisps fantastisch und die ganze Aufmachung. Und selbst sowas wie die Sidequests, die machen mir Spaß. Oder diese Wettrennen. Also ich finde, da sind viele nette Ideen drin. Und auch so die Bosse finde ich spektakulär. Das ist schon ein feines Spiel. Aber ja, im Vergleich zu Hollow Knight verliert auch das immer noch. Gut, aber ich wollte auch gar nicht über Will of the Wisps reden, sondern jetzt kommen meine Spiele. Du hast Hollow Knight Silksong schon abgehakt. Ich werf zwei Namen in den Ring, die, glaube ich, Selbstläufer sind. Einmal God of War 2, da habe ich Bock drauf.
Oh, ja.
God of War, das Reboot, sage ich mal, oder halbe Reboot, war ja kein Reboot, war fantastisch. Und Elden Ring werfe ich auch noch rein, auch ein Klassiker. Aber ich muss sagen, eigentlich war ich gar nicht so heiß drauf auf das neue Hidetaka Miyazaki From Software Spiel, weil mich Sekiro ja so ein bisschen verloren hat. Ich
hab's auch immer noch nicht durchgespielt. Hast du es nie durchgespielt? Oh, das wird dir so gefallen. Ich lege meine Hand für ins Feuer.
Aber ich hab's ja richtig weit gespielt.
Wie weit hast du es gespielt?
Genichiro habe ich gemacht und dann hier den Vater Owl.
Oh, ich hieß er. Ja.
Aber ich habe es auch irgendwann verstanden, aber irgendwie finde ich das ist nicht mein Kampfsystem.
Oh,
für mich war das immer, keine Ahnung, hatte ich so Klickgeballer. Ich probiere es, glaube ich, auch noch mal, weil jetzt durch Demon's Souls habe ich wieder richtig Bock auf diese ganze From Software Souls Sache gekriegt.
Ja, schön,
dass ich auch Sekiro noch mal probieren. Hand verbrannt?
Weil ich gemeint habe, ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass es dir gefällt.
Ach so. Ja. Nee, ich habe es natürlich zum Start direkt gespielt. Also ich habe es ja auch ein bisschen weiter gezockt, aber irgendwie war das erste From-Spiel, das mich nicht gekriegt hat. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder richtig gespannt auf Elden Ring nach Demon's Souls. Und gerade, weil es ja auch noch mit dem, vergesse mal seinen Namen, Game of Thrones-Mann.
George R. R. Martin.
George R. R. Martin. Ich will immer J.R.R. Tolkien sagen. Aber das ist falsch, halt auch irgendein RR-Typ. Genau, also deshalb bin ich da gespannt drauf. Aber das wissen wir alle, das ist nichts Besonderes. Deshalb werfe ich jetzt noch mal zwei Indie-Sachen in den Raum. Und das eine habe ich dir eben gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, das nennt sich Game Deck. Und ich weiß gar nicht so viel darüber. Dazu gab es auch eine Demo auf diesem Steam, wie hieß denn das? Dieser Gamescom E3-Ersatz.
Das Summerfest.
Summerfest, genau. Da haben sie ja so ganz viele Demos rausgehauen. Ich habe mir die Demo runtergeladen. Ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe mir ganz viele Videos angeguckt, weil ich das Spiel spannend fand. Das ist halt ein isometrisches Rollenspiel, in dem du quasi das Spiel im Spiel spielst. Du bist nicht der Charakter, den du auf dem Bildschirm siehst, sondern das ist so Meta, dass ich es nicht erklären kann. Aber die Voraussetzung ist halt eben, dass du nicht den Charakter, also nicht den Menschen spielst, der dieses Spiel spielt, sondern du bist in diesem Spiel. Du bist quasi in einer virtuellen Umgebung und du kannst durch deine Fähigkeiten das Spiel verändern.
Wow. Also hier steht, dass du ein Game-Detektiv bist, der Fälle in verschiedenen virtuellen Welten löst. Also wird halt einfach mit Meta-Ebenen wieder gespielt, wie du es bei, na, wie heißt es, das deutsche Crosscode. Du spielst halt ein Spiel, aber das Spiel weiß, dass du in einem Spiel bist und du spielst halt verschiedene Spiele, um halt verschiedene Spielfälle zu lösen. Ich bin raus.
ja, deshalb ist es schwierig zu erklären, aber wenn man sich das halt so ein bisschen anschaut, ist halt cool, weil du kannst Umgebungen verändern. Du kannst plötzlich wie so ein Grafikbug, weiß ich nicht, ein Auto auftauchen lassen und dir dadurch so ja neue Möglichkeiten erschließen. Und das ist halt, weiß ich nicht, ist cool. Und dann kommt dazu noch so eine Detektivgeschichte, dass du in diesem Spiel einen gewissen Fall lösen musst, was mich so ein bisschen an Disco Elysium erinnert hat, was ja auch ein cooles Spiel war, wo wir auch hier drüber geredet haben. Und dann die ganze Aufmachung. Es hat ja diesen Cyberpunk-Flair und keine Ahnung, irgendwie hat es mich gekriegt, obwohl isometrische Rollenspiele nicht mein Genre sind. Aber da bin ich total gespannt drauf. Ich glaube, das wird cool. Plus, es hat auch nicht so die ewig lange Spielzeit, so wie die Entwickler das gesagt haben. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr genau erinnern, was sie gesagt haben. Ich schätze jetzt mal irgendwie so 12, 14, 15 Stunden, irgendwie sowas um den Dreh. Und das finde ich halt total vielversprechend. Da habe ich richtig Bock drauf. Und noch ein Spiel von Annapurna, die ich ja sehr, sehr gerne mag, so ein Indie-Publisher. Das Spiel nennt sich Maquette. Ich weiß nicht, ob du da einen Trailer mal von gesehen hast.
Oh nee, das sagt mir, glaube ich, gar nichts, aber ich guck mal.
Es ist halt so ein Ja, also entfernt so vergleiche ich das leider immer mit so Portal. Also du hast halt ein Spiel, in dem eine Rätselmechanik oder eine Puzzlemechanik Kernbestandteil ist, aber gleichzeitig wird auch noch eine Geschichte erzählt. Und in dem Spiel ist es so, dass du, also zumindest wenn man den Trailer so deuten kann, du hast eine Miniatur der Spielwelt in der Mitte dieser Spielwelt und du kannst zum Beispiel dann in dieser Miniatur einen Würfel nehmen, legst den vor ein Haus und dann gehst du raus und du bist in diesem Haus in realer Größe. Wow, warum suche ich mir Spiele raus, die so schwer zu beschreiben sind? Auf jeden Fall spielt es halt damit, dass die Miniatur auch die echte Welt ist, also die Welt, in der du stattfindest und du dann Dinge, die in deiner Größe sind, verschieben kannst. Du löst dadurch Puzzle, erlebst dadurch eine Geschichte und ich mag die Aufmachung, ich mag die Idee dahinter und da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Oh, das sieht schön aus.
Ja. Find ich nämlich auch. Da bin ich gespannt. Zudem halt Annapurna, die auch sowas wie What Remains of Edith Finch gepublished haben, die haben echt ein Händchen für richtig gute Spiele. Deshalb bin ich da eigentlich ziemlich sicher, dass das was Feines wird.
Ach krass, die werden auch Stray publishen.
Mhm. Stimmt, das PS5-Ding.
Und Solar Ash, alter Schwede. Ey, die haben mittlerweile echt krasse Sachen. 12 Minutes kommt auch von denen?
Oh, stimmt, das kommt auch noch. Geil. Ja.
Ja, das wurde ja auch verschoben auf 2021, aber sollen sie ruhig. Das sah nämlich wahnsinnig aus. Krass. Ja, ey, Annapurna ist ja nur heftig. Die haben ja hier auch Outer Wilds und so gemacht. Kentucky Road Zero.
Mhm. Eigentlich kannst du wirklich so ein Dauerabo machen von allen Annapurna-Spielen und du bist eigentlich, was Indie-Spiele betrifft, schon ziemlich gut ausgestattet. Ich habe gesehen,
dass die letztens so eine richtig schöne Collection rausgehauen haben, so diese Annapurna Gaming Collection und da haben sie halt ihre größten Hits nochmal reingehauen. Ach cool, freut mich für die.
Ja, auf jeden Fall.
So, mir fällt gerade nichts anderes. Also ich könnte jetzt natürlich nochmal eine halbe Stunde nur mit Hades füllen, aber ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. Weil ich habe mittlerweile echt viel über dieses Spiel gesprochen. Es ist halt gut, holt es euch, Mann.
Ich glaube, das ist auch in diesem Jahr irgendwie bei fast jedem angekommen. Das ist ja wirklich so ein Indie-Spiel, das ist halt wirklich in viele, also wir haben ja zu unserer Top-Liste besten Spiele des Jahres, haben wir auch eine Community-Umfrage gemacht und da war das halt auch einfach mal auf. Lass mich nicht lügen, Platz 2 oder Platz 3, was für ein Indie-Spiel, finde ich ganz schön krass ist. Deshalb.
Ey, es freut mich vor allem, das hat schon der ein oder andere gesagt, aber ich finde es so cool. Das ist halt ein Spiel, das einfach mit, das zu den besten des letzten Jahres gehört und komplett ohne Crunch.
Mhm. Stimmt.
Ohne Crunch wurde dieses Spiel entwickelt und es gibt mittlerweile echt schöne so Referenz- Medien, wo man sich die Entstehung dieses Spiels anschauen kann. Zum einen natürlich diese Noclip-Doku-Reihe, die es dazu gibt, aber es gibt mittlerweile auch echt schöne Podcasts, wo die Entwickler nochmal zu Wort gekommen sind. Da will ich zum einen der Game Makers nicht Toolkit, sondern wie heißt denn der Podcast nochmal? Game Makers Notebook. Da haben die Entwickler nochmal mit dem CEO von Insomniac Games, der ist einer der Moderatoren dieses Podcasts, und die haben mit ihm über die Entstehung dieses Spiels gesprochen. Und ich find's so geil, wie Early Access einfach ein integraler Part des Ganzen war und wie das dazu geholfen hat, dass das Spiel letzten Endes das wurde, das wir heute kennen. Mega beeindruckend einfach. Und ey, ich verbeuge mich vor diesem Spiel, auch was das Writing und so angeht. Ich habe stellenweise Gänsehaut bekommen, was so verschiedene Questlines angeht. Ich habe es fast 100 Stunden gespielt. Krass. Und ich werde es mindestens noch weitere 50 Stunden spielen, bis ich halt satt davon bin. Und ich sehe es gerade noch nicht kommen, dass das der Fall sein wird.
Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz, also ich weiß, wir sind jetzt schon ein bisschen über unsere Stunde rüber, aber weil du jetzt auch schon das Thema Crunch angesprochen hast, vielleicht auch einfach mal so ein bisschen rekapitulieren, was im letzten Jahr denn vielleicht nicht so gut lief. Und ja, natürlich schiele ich da auch ein bisschen auf Cyberpunk. Hast du Cyberpunk gespielt, ein bisschen?
Nee, keine Sekunde.
Oh, krass. Ich muss sagen, ich bin da zu einem gewissen Grad so ein kleines Hype-Opfer. Ich sag mir immer, nee, ich bin da, das ist nicht mein Spiel. Ich habe Witcher 3 ja auch nicht gespielt. Nee, ich bin da raus. Und dann kommt Cyberpunk raus und ich bin so, scheiße, ich muss es spielen. Ich muss zumindest wissen, was dahinter steckt. Und hab das entsprechend auch gespielt, aber nicht viel. Ich habe das auf meiner PS5 gespielt und wie viele andere Konsolenspieler auch, hat mich nachher einfach der technische Zustand von diesem Spiel so abgefuckt, dass ich es an die Seite gelegt habe, weil ich Spielabstürze noch und nöcher hatte. Und ich bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, dieses Thema Cyberpunk ist halt auch ein bodenloses Thema. Du hast natürlich auf der einen Seite die Berichterstattung, dass gecrunched wurde. Dann ist die Frage, okay, wie doll wurde gecrunched? Aber Crunch ist immer Kacke, also ist das Kacke. Dann hast du das Spiel, wo viele Leute ganz viel Leidenschaft reingeballert haben. Also die Entwickler, die halt wirklich sich in den Hintern aufgearbeitet haben, dieses Spiel auch selber wahrscheinlich sehr, sehr feiern und ne, also sich wirklich aufgeopfert haben. Mhm. Gleichzeitig hast du dann aber auch wieder von oben die Entscheidung, dass ja aktiv jemand da gesagt hat, wir wissen, wie der technische Zustand dieser Konsolenumsetzungen sind, ist uns jetzt aber egal, wir hauen das jetzt trotzdem zu Release raus, was halt auch eine Frechheit ist, weil es leider nicht beworben und nicht gezeigt wurde. Man weiß nicht, was man da kauft, was wieder mal zeigt, ja, es gibt Entwickler, denen vertraut man vielleicht bis in den Tod. From Software wäre jetzt mein Entwickler und für viele andere ist es CD Projekt, wo du aber jetzt wieder feststellst, auch da darfst du nicht vorbestellen, weil du nie weißt, wo du dann, also wofür du da dein Geld ausgibst, bevor nicht irgendjemand gesagt hat, ey, so ist der aktuelle Zustand oder so sieht das Spiel aus, sollte man einfach Dinge nicht vorbestellen. Und gleichzeitig habe ich für Game2 ja auch so eine Berichterstattung über Crunch gemacht und das war ganz interessant, weil ich da Gesprächspartner hatte, die das Thema aber von beiden Seiten beleuchtet haben. Ich hatte einen Entwickler, der gesagt hat, ey, Crunch ist Kacke und Crunch ist nie gut. Gleichzeitig hatte ich den Thomas Mahler von Moon Studios, der ja Ori and the Will of the Wisps gemacht hat, zum Gespräch, der dann aber wieder gesagt hat, ja, Crunch ist scheiße. Gleichzeitig muss ich aber auch eingestehen, auch für Ori mussten wir stellenweise ein bisschen crunchen. Da wurde es dann halt wieder so versucht aufzuteilen, dass es halt nicht eine Entscheidung ist, die von oben kommt, sondern es wurde im Team abgestimmt, verschieben wir es oder verschieben wir es nicht, crunchen wir oder crunchen wir nicht. Wo es so verschiedene Blickwinkel gibt, wo dann auch mir gesagt wurde, naja, vielleicht ist auch ein bisschen Schuld daran, also ist natürlich jetzt nur ein kleiner Aspekt, ist vielleicht auch Schuld daran, dass Cyberpunk jetzt in diesem Status rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist, weil halt auch alle Leute aus dem Internet dieses Spiel so dermaßen abgefeiert haben, bevor es rausgekommen ist, dass sie ja auch richtig pisst waren, wenn das Spiel mal wieder verschoben wurde, was ja auch schon ein paar Mal passiert ist. Ich finde, dieses Konstrukt Cyberpunk kann man aus so vielen verschiedenen Perspektiven beobachten und diskutieren. Es ist ein erschlagenes Thema und ich finde es wahnsinnig spannend, was da einfach passiert ist. Und ich habe es niemals kommen sehen, dass das so eine Shitshow wird, was es ja mittlerweile schon zum großen Teil geworden ist.
Ja, was da am Ende passiert ist, war halt, ja, das war, ich glaube, jeder hat das nicht in der Form kommen sehen. Ich finde, das ist einfach so ein, ich finde das einfach super, super traurig. Vor allem, stell dir vor, du arbeitest 3, 4, 5 Jahre an diesem Ding, crunchst dir so die Seele aus dem Leib und freust dich einfach, dass die ganze Welt mehr als nur scharf auf dieses Spiel ist und sich Urlaub nehmen und sich neue PCs holen und dann kommt's raus und die ganze Welt hatet es. Mhm. Wie niederschmetternd muss das sein? Das tut mir so unfassbar leid. Gleichzeitig ist das so krass verwerflich gegenüber der Geschäftsführung, was sie sich da erlaubt haben und wie blind sie dann stellenweise auch da rangegangen sind und was für eine heftige Quittung sie dann auch bekommen haben. Also die CD Projekt Aktie, die kannst du dir echt nicht ansehen. Mhm. Das ist einfach ein riesengroßer Unfall, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Auf der anderen Seite ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Präzedenzfall einfach, der, glaube ich, auch einen super wichtigen Platz zukünftig einnehmen wird, weil sich das jeder anguckt. Jeder AAA-Entwickler guckt sich das an. Jeder noch so kleine Entwickler schaut sich diesen Präzedenzfall an und wird sich zukünftig denken, we can't fuck up. Wir können den Leuten oder der Presse irgendwie nicht irgendwas vorenthalten oder irgendwie zeigen. Natürlich wird das hier und da trotzdem praktiziert werden, aber zumindest wird die Sensibilität erhöht und die Leute wissen, ey, wenn ihr so eine Scheiße abzieht und so den Profit über alle stellt, dann wird es die Quittung geben. Und ich will niemandem vorwerfen, dass das halt irgendwie vorsätzlich gemacht wurde. Irgendwas in mir glaubt daran, dass die Verantwortlichen gedacht haben, ey, irgendwie ist das Spiel soweit und könnte loslegen. Auf der anderen Seite hörst du aber auch, dass so viele Leute intern erzählt haben, dass das Spiel nicht bereit ist und dass das bitte nicht der Fall sein darf, dass das Spiel veröffentlicht wird. Wurde es aber trotzdem. Und das sind so, ich finde, ich stimme dir da natürlich zu, dass das ein wichtiger Fall ist, aber für mich vor allem ein wichtiger Fall für die Zukunft, dass das einfach eine sehr abschreckende Wirkung einfach hat und ich hoffe es einfach für die Entwickler vor allem und Entwicklerinnen, dass sie die Kurve kriegen, dass das so eine Hello Games Geschichte wird, und ich gehe sehr stark davon aus, weil sie da einfach alles rein investieren müssen, weil ihr Ruf halt komplett vernichtet wurde. Und sie werden alles daran setzen. Es wird ein gutes Spiel und ich freue mich da auch richtig drauf. Also nicht, dass man mich da auch falsch versteht, aber also das, was ich so gesehen habe, das fand ich, ganz ehrlich, ich fand das halt so frech, dass ich gar keinen Bock drauf hatte, mir das jetzt zu geben. Also auf gar keinen Fall. Ich werde warten, bis die Next-Gen-Version rauskommt und auch nur, wenn sie halt verhältnismäßig gut läuft. Dann werde ich spielen. Vorher verbringe ich keine einzige Sekunde mit dem Spiel. Spiele ich nie mehr Hades.
Ja, das ist, es ist halt wirklich schade. Ich habe, keine Ahnung, lass es 10 Stunden gewesen sein, die ich jetzt gespielt habe tatsächlich. Und das Spiel an sich ist halt echt gut. Also da sind ganz viele Sachen drin.
Ey, das glaube ich.
Die fantastisch sind. Die Geschichte ist super. So, mich interessieren die Charaktere. Die Dialoge sind so, so gut und so packend stellenweise. Und auch die Sidequests sind halt so CD Projekt-typisch. Cool ausgearbeitet, du hast einen geilen Gag hier und da dabei. Also da wurde sich wirklich viel, viel überlegt. Aber ich habe einfach das Gefühl, da hat sich jemand überhoben. So, die haben sich einfach übernommen und die hätten einfach ehrlich sein müssen und das nochmal verschieben müssen. Aber wie aus den genannten Gründen, also es kann verschiedene Gründe haben, warum sich da so entschieden wurde. Und ich will jetzt auch nicht auf irgendwelche Chefs zeigen und sagen, hey, ihr seid der Teufel, weil ich glaube, so einfach ist es in der Regel nicht. Aber es wirkt zumindest so, als wurde da die finanzielle Seite dem Qualitativen überstellt. Und das ist halt ein bisschen schade. Und das ist auch was, was in meinem Beitrag zu dem Crunch oder zumindest in den Gesprächen mit den Interview- oder mit den Gesprächspartnern rauskam, was ich auch ganz interessant fand von dem Jan Klose von Deck 13, der Chef, der meinte halt, auch er hat sich schwer getan. Also er wusste auch nicht so richtig, wie man sich jetzt als Spieler am besten verhält. Einem Produkt wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk oder generell über vielleicht schlechte Firmenpolitik, das halt gecrunched wurde bei einem Spiel, wie man sich dem gegenüber verhält. Und letztendlich war es, glaube ich, mehr oder weniger so das, was sich herausgeschält hat. Man muss sich nicht dafür schämen, wenn man ein Spiel sich holt, wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk. Wenn man da Lust drauf hat, dann ist das ja in Ordnung. Und letztendlich sind da ja auch genug Leute und Entwickler dahinter, die mit Leidenschaft daran arbeiten. Und natürlich ist das für die auch zu einem gewissen Grad der Lohn, dass nachher dieses Spiel gespielt wird und gefeiert wird. Deshalb wäre es, glaube ich, für die auch gar nicht die Lösung, dann zu sagen, nee, wir boykottieren jetzt ein Spiel wie Cyberpunk, weil da mal gecrunched wurde. Aber das Wichtige ist, und das meinten eigentlich alle Gesprächspartner, dass man halt einfach offenkundig auch mal seinem Unmut Luft machen muss. Also, dass auch sowas wie Crunch den Leuten vorgeworfen wird. Das passiert ja jetzt immer mehr. Man muss da, glaube ich, auch den richtigen Weg finden, darüber zu diskutieren. Aber man kann ja einfach mal sagen, ey, das ist Kacke. Und das kommt letztendlich an. Und jetzt sehen wir natürlich bei Cyberpunk auch unter anderem, weil halt die technische Seite dieser Umsetzung so bescheiden ist, dass halt so ein Shitstorm und so sehr viel Kritik halt auch was auslöst bei einem Entwickler. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch das nächste Projekt bei Cyberpunk, sei schon bei CD Projekt, ein bisschen anders aussieht als jetzt in Cyberpunk 2077.
Ja. Ey, am Ende steckst du halt nicht drin. Du weißt nicht, warum die Entscheidungen so getroffen wurden. Du kannst das immer nur von außen beurteilen. Aber am Ende ist es halt einfach schade, weil am Ende verliert nicht nur das Studio, sondern auch die Leute, die sich darauf gefreut haben. Und das ist halt traurig. Es ist halt einfach kein schöner Tag so für die Industrie an sich gewesen. Aber ich erinnere mich dann auch so an diese Story, die damals, das ist ewig her, die Schreier damals für Kotaku veröffentlicht hat im Rahmen von Dragon Age Inquisition. Das ist auch eine Crunch-Story gewesen und wo die Entwickler, Entwicklerinnen und Entwickler insgeheim gehofft haben, dass das Spiel halt bombt, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Und ich musste halt mega oft daran denken, als dieses Spiel halt besprochen wurde. Und deswegen meinte ich, ey, das wird ein wichtiger Präzedenzfall für die Zukunft sein. Und ich hoffe, dass das halt einfach so die Augen öffnet. Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass die Industrie und die ganzen Studiochefs und also jeder Verantwortliche weiß, dass Crunch nicht geil ist. Und ich bin auch der Meinung, dass sie das nicht wollen. Aber man hat das Gefühl, dass sie es machen müssen. Und ich glaube, das ist halt der Fehler. Ich bin nicht der Meinung, dass man es machen muss. Wie man es umsetzt, ist natürlich eine andere Sache, ist halt nicht einfach, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das machbar ist. Vor allem, wenn du halt ein scheiß fucking großes Studio hinter dir hast und halt für AAA entwickelst.
Und deswegen, ich finde das halt tatsächlich immer, glaube ich, nur leicht gesagt.
Ja,
weil,
nee, das, also, ne? sage ich ja auch. Es ist einfacher gesagt und die Umsetzung ist nicht so einfach. Aber ich lasse es nicht durchgehen, dass die Behauptung, dass das nicht machbar ist und dass das nun mal der Alltag ist. Nein, genau. das ist mir dann persönlich zu einfach.
Genau, nee, das stimmt. Also ich glaube halt, so ein Videospiel, gerade sowas wie Cyberpunk, da sind so viele bewegliche Elemente drin. Du musst diese riesengroße Open World machen, du musst Sidequests machen, du musst die Grafik-Engine weiterentwickeln. So viel, dann hast du Voice-Overs, dann hast du Musik. Das ist so viele Stellschrauben, in denen was schieflaufen kann, gerade bei so einem Großprojekt. Und keine Ahnung, ich möchte mich nicht in die Lage von jemandem versetzen, der dieses Ding planen muss. Ich glaube, das ist schon arge Herausforderung, aber gleichzeitig denke ich mir, wenn ihr es nicht gut planen könnt, dann entweder gebt ihr einfach noch keinen Termin heraus oder ihr gebt keinen Termin heraus. Das ist die einzige Lösung. So, von wegen sich selber diesen Druck nicht auflasten. Und ich glaube, das ist bei Cyberpunk ja auch mehrmals passiert. Das sollte erst Anfang des Jahres erscheinen, was halt dann anscheinend sehr unrealistisch war. Und deshalb wurde es ja bis nachher letztendlich Ende des Jahres verschoben. Und ich glaube, da müssen sich so Entwickler einfach selber so ein bisschen von diesem Stress befreien. Lieber auf den letzten Metern Release-Datum ankündigen und bis dahin dann halt einfach erstmal versuchen, in Ruhe zu entwickeln, und dann verhindert man auch so einen Crunch. Da sind natürlich andere Faktoren noch dabei, ne? Geht das Geld aus? Was sagen die Geldgeber? Keine Ahnung. Also da gibt's noch Faktoren, die natürlich da nicht so einfach sind.
Ja, das sind halt diese dummen Investoren einfach. Also allein diese letzte Verschiebung auf den 10. Dezember, wie da der Kurs nochmal reagiert hat, das sind alles so, ist einfach so ekelhaft einfach.
Also ist schon nicht so einfach.
Es ist wirklich einfach so eine hässliche Seite des Geschäfts, die leider, ich weiß nicht mal, ob sie notwendig ist, wahrscheinlich schon in diesen Dimensionen, aber es ist so ein hässliches Gesicht einfach, und find's halt schade. Darüber kann man noch so viel sprechen. Also ich fand auch so die Berichterstattung an sich, fand ich stellenweise richtig ekelhaft. Also ich habe mich richtig dafür geschämt stellenweise, wie da das Spiel besprochen wurde und so irgendwelche Sachen in den Raum gestellt wurden, ohne nochmal die Entwickler zu fragen oder sich Statements, also Journalismus zu betreiben. Das gab es auch voll oft. Deswegen, ich hab nichts darüber getweetet, ich habe nichts irgendwie darüber gesagt, auch on air. Das ist das erste Mal, dass ich mich über dieses Spiel äußere. Ich bin der Meinung, dass, also das Spiel an sich und die Entwicklung war bumpy und ist alles andere als geil, aber ich bin der Meinung, dass das auch ein Fall so für die Medien ist, sich mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu schauen, ey, wie bespricht man sowas? Weil Hype, da gehören am Ende zwei dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist da auch wirklich ein krasses Thema gewesen bei Cyberpunk, und ich fand es auch für uns, was nachher bei Game 2 zum Beispiel super herausfordernd. So, auf der einen Seite, der Chris hat den Test gemacht, der hat ein Spiel und er hatte ja nur die PC-Version, und innerhalb der Woche, in der dieser Beitrag in der das nachher in Schnitt gegangen ist, in der Zeit musste er den Beitrag so oft anpassen, weil sich in dieser Woche so viel entwickelt hat, er erst dann eine Konsolenversion bekommen hat, so viele Dinge sich noch aufgetan haben, Entschuldigungen von CD Projekt, dann das Rausnehmen aus dem PlayStation Store, das musste er halt alles noch aufnehmen, das war so eine, er musste konstant drauf reagieren und musste immer mit einem Auge noch so aufs Internet schielen, was passiert gerade mit diesem Spiel, aber halt dann auch die ganze Berichterstattung über einen Crunch, wo wir gesagt haben, ey, wir machen eine Folge über Cyberpunk. Wenn wir nicht über Crunch sprechen, dann machen wir was falsch. Deshalb haben wir auch über Crunch berichtet. Und auch das war halt spannend, weil vorher war das halt so ein Hype-Thema, wo gebissen wurde, wo, wenn du gesagt hast, ey, Crunch ist kacke, dann kamen aber genug Leute, die auch gesagt haben, ey, jetzt halt mal den Mund, ich will Cyberpunk genießen. Und das war so ein Spießrutenlauf. Und es ist einfach gar nicht so einfach, da die richtigen Entscheidungen zu fällen. Aber man merkt halt auch, man darf sich nicht vor diesen Hype-Zug spannen lassen. Man darf sich nicht zum längeren Arm der PR machen lassen, sondern halt Dinge auch versuchen zu hinterfragen. Wir als Game 2 haben den Vorteil, dass unser Beitrag jetzt natürlich auch wesentlich später rausgekommen ist und nicht zum Embargo-Schluss. Weshalb wir auf viele Dinge noch reagieren konnten, auf die so, glaube ich, klassische Medien nicht so gut reagieren konnten. Aber ja, ich glaube, da müssen sich auch einfach viele nochmal überdenken, wie man denn so umgeht, und vielleicht auch sowas wie, wenn du nur einen Teil des Spiels siehst, also zumindest eine Version, ob man dann auch so darüber berichten kann. Da sind so viele spannende Sachen passiert. Ja, ey, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das so die Berichterstattung in der Zukunft verändert, aber auch wie Entwicklung von so riesengroßen Spielen sich vielleicht dadurch verändert. Ich glaube, da ist echt viel passiert durch dieses Spiel.
Ja, außer es ist Hollow Knight, dann wird gehypt, bis der Arzt kommt.
Ja, das stimmt natürlich. Und Breath of the Wild 2.
Ey, ich habe nichts mehr auf der Liste, Alter. Das ist wieder mega lang geworden.
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal das Riesenthema reingedrückt. Das tut mir leid,
aber cool.
Das lag mir gerade so auf der Zunge, da muss man einfach noch mal.
Naja, wenn wir schon über das letzte Jahr sprechen, dann sollte das auf jeden Fall nicht fehlen. Also ich will es auf jeden Fall spielen, hab's aber noch nicht gemacht. Deswegen umso spannender, dass wir mal über das Ganze drumherum gesprochen haben. Aber ich habe nichts mehr. Hast du noch irgendein Thema?
Nee, ich glaube, ich bin auch leer. Das hat gereicht.
Okay, dann würde ich sagen, dass wir hier an dieser Stelle einen Cut machen. 1,5 Stunden haben wir gesprochen. Ich glaube, das sollte erstmal reichen für die nächsten 6 Monate. Nein,
war ein Scherz. Sehr gut. Keine Hoffnung machen, das ist gut.
War ein Scherz. Mal gucken.
Ja, ich bin gespannt, wann die nächste Folge kommt, wann wir mal wieder Zeit finden. Aber wir machen uns auch keinen Stress. Ich glaube, das ist schon richtig.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Und nochmal ganz zum Schluss. Wenn ihr diesen Podcast supporten könnt, ja, das könnt ihr immer noch machen, meine Freunde, dann geht selbstverständlich gerne auf den iTunes-Store, nicht iTunes-Store, sondern den Podcast, den Podcatcher von iTunes oder was auch immer und gibt uns da eine Bewertung und 5 Sterne, wenn es geht. Das würde uns sehr, sehr freuen. Einfach nur so aus Prinzip. Ich weiß gar nicht mal mehr, ob es uns hilft, weil wir so unregelmäßig sind, aber einfach so. Das wäre doch mal einfach nett.
Ja, einfach nur, um zu zeigen, ihr seid noch da, ihr wollt noch hören. Das tut uns, glaube ich, schon ganz gut, dass wir nicht mit der Wand reden.
Das wäre ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank, Sebastian. Wir sind raus. Tschüss.
Tschüss. Gott, das Tschüss schneide ich raus. Tschüss. Das war das Allmann-Tschüss. Ja, tschüssi.